Ein Drittel der Zweitligasaison ist gespielt und es zeichnen sich erste Trends ab. Nachdem wir letztes Mal auf den Abstiegskampf geblickt haben, blicken wir dieses Mal auf das Aufstiegsrennen. Geht Schalke 04 mit dieser Muslic-Magie hoch? Was ist eigentlich mit Hannover 96 los? Und ist Hertha BSC nach dem Sieg in Kaiserslautern endgültig back? All das jetzt mit mir, Nele Hüpper und Matthias Kneifel. Let's go!
Und nun im Programm der Rasenfunk.
Langer fliegt vorbei und der Ball ist im Tor. Und Augsburg ist oben.
Rossi zu kurze Abwehr, lang genug für Willi Landgraf.
Wagner. Martin Wagner.
Und das 1:0. Markus Kurt aus dem Gewühl.
Und Tor! Alexander Schur.
Der Blick auf andere Ligen.
Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Rasenfunk, genauer genommen der Ligatur und noch genauer der Zweitliga-Ligatur der Männer. Mein Name ist Marc Schitzky, ich bin freier Journalist, vor allen Dingen beim rbb24 zu lesen, aber auch bei Hertha Base zu hören. Und ich teile mir hier wie bekanntlich, und ich habe auf das Intro nochmal gedrückt, fantastisch. Naja, wir sind quasi live, das bleibt jetzt drin, ist kein Problem. Nochmal, Marc Schitzky, freier Journalist, Moderator dieser schönen Fußballsendung. Ja, Eva hat letztes Mal das Vergnügen gehabt, über die Teams von unten zu reden und ich habe das noch größere Vergnügen, über die erfolgreichen Geschichten zu reden. Wir reden heute über den quasi 12. Spieltag der zweiten Bundesliga der Männer, aber genauer gesagt blicken wir auf das Aufstiegsrennen und das mache ich natürlich nicht alleine. Ich mache es zum einen mit NDR auf der Brust, Gelsenkirchen im Herzen, Sportjournalistin und Schalke-Anhängerin Nele Hüpper. Grüß dich, Nele.
Ja, moin.
Ist dein Debüt jetzt in dieser Saison, ne?
Das ist korrekt.
Wahnsinn. Ja. Ihr habt doch gar nicht alle Rasenfunk-Zweitliga-Allstars gekannt.
Ja, das stimmt. Naja, es ist halt einfach auch viel zu tun. Und zweite Liga ist auch arbeitstechnisch anstrengend, sag ich, wie es ist.
Kann ich verstehen. Und zum anderen die Lilie des Rasenfunks, Matthias Kneifel vom Kickschuh-Blog und vom Podcast Hoch und Weit. Grüß dich, Matthias.
Servus, hallo zusammen.
So, bevor wir sportlich werden, ihr kennt das und ihr sprecht das natürlich alle mittlerweile quasi mit. Der Rasenfunk ist Werbe-, Paywall- und sponsorenfrei. Er finanziert sich allein durch die Spenden der HörerInnen, beispielsweise dieses Mal genannt Lokalista, Johannes, Dominik aus Karlsruhe, Karim und Advokühn, bei denen wir uns allesamt für ihre Spenden bedanken wollen. Die Spenden finanzieren nicht nur den Lebensunterhalt von Max, sondern ermöglichen auch, dass die Gäste ein Honorar bekommen und Menschen wie ich oder Eva den Podcast ebenfalls moderieren und dementsprechend Max auch entlassen können. Wenn ihr das alles unterstützen wollt, dann schaut doch mal vorbei auf rasenfunk.de/supportersclub und wir werden direkt sportlich. Ist das nicht schön? Es geht sofort rein, denn wir haben heute viel zu besprechen. 8 Teams, um genau zu sein, um die wir quasi diese Folge stricken wollen. Da habe ich jetzt mal redaktionell entschieden, dass ich diese in den Aufstiegskampf mit reinzähle und dann, dementsprechend wird Arminia Bielefeld, sorry Eva, gerade so abgesägt, aber unterm Radar schweben ist ja auch nie ganz schlecht. Vielleicht hilft das im weiteren Saisonverlauf, ja. So, wir wollen auf das Aufstiegsrennen gucken in der zweiten Liga und gehen da ganz, ja, ordnungsfanatisch die Tabelle runter und beginnen dementsprechend beim SC Paderborn. Der grüßt mit 29 Punkten nach 12 Spielen von der Tabellenspitze, hat soeben, wir nehmen am Sonntag auf, soeben am Sonntag mit 1:0 in Magdeburg gewonnen. Ein Spiel, ich greife mal vorweg, das wohl einzig mit Momentum erklärt werden kann, denn eigentlich war Magdeburg in meinen Augen die doch schon bessere Mannschaft, doch Paderborn macht ein eher glückliches Tor, abgefälschter Ball von Klaas und bringt das Ding dann irgendwie über die Zeit, hinten raus aber auch irgendwie doch wieder souverän. Matthias, du hast das Spiel auch gesehen, was kann man aus dem Spiel ableiten vielleicht, was Paderborn so gut macht oder ist es sogar eher ein Ausreißer nach unten, man muss eigentlich auf andere Dinge blicken?
Na, ich finde schon, wer 8 Spiele in Serie gewinnt und dann auch solche Spiele gewinnt wie heute in Magdeburg, der hat, glaube ich, ein gewisses Selbstverständnis entwickelt, dass man auch gegen Widerstände sich erwehren kann. Und Magdeburg war tatsächlich, also dass die in der ersten Halbzeit mit einem Rückstand in die Pause gehen, ist schwer zu erklären. Und Paderborn hat dann einfach diese, ja, Unsicherheiten irgendwie überstanden und wie du schon angedeutet hast, zum Schluss waren sie tatsächlich dann diejenigen, die dann auch das Spiel so ein bisschen hatten aufsaugen können und Magdeburg war dann zum Schluss zum einen ein bisschen die Puste am Ende und vielleicht auch der Glaube nicht so ganz mehr da, dass da noch was geht, und haben ja zum Schluss noch einen Doppelwechsel gemacht, wo ich mir dachte, warum so spät? Also worauf warten? Man hätte da vielleicht auch als Paderborn so 20, 25 Minuten vor Schluss ein bisschen durch Hereinnahmen auch umgestellt hat, drauf reagieren können, aber ja, ich glaube wirklich, dass Paderborn inzwischen so eine gute Struktur gefunden hat und so einfach safe ist in seinen Abläufen. Das kann jetzt die Hochkaräter, die Magdeburg hatte, nicht irgendwie entschuldigen. Ne? Also die muss man zwangsläufig minimieren. Aber ich glaube, das ist einfach jetzt dem geschuldet, dass sie einfach sich gefunden haben. Ne? Wer so eine Siegeserie startet und am Leben erhält, der hat schon einiges richtig gemacht. Und jetzt kommen natürlich die großen Fische am Ende der Hinrunde. Das heißt, da wird sich dann auch erweisen, wie sie dann in der Winterpause dastehen. Aber jetzt schon 29 Punkte zu haben, ist phänomenal. Ne? Ich habe gerade mal gespickt, wie es in der letzten Saison zur Winterpause aussah. Da wären wir mit 29 Punkten Zweiter gewesen. Das heißt, selbst wenn sie jetzt noch Niederlagen en masse kassieren, sie dürften weiterhin vorne dabei bleiben.
Ja, 6 Punkte Abstand mittlerweile schon auf Platz 3. Köln übrigens Herbstmeister damals gewesen mit 31 Punkten, also ein Sieg und sie haben Köln schon überholt. Das zeigt ein bisschen auch, wie träge dieses Aufstiegs in Anführungsstrichen Rennen in der letzten Saison war, zeigt aber eben auch, wie Paderborn gerade performt. Das ist der beste Saisonstart der Vereinsgeschichte und ich finde dieses Spiel jetzt gegen Magdeburg, das war wirklich nicht berühmt, das war regelrecht trist teilweise von Paderborn, aber es zeigt eine der großen Paderborn-Stärken, du hast es schon benannt, Matthias, die Struktur, also die Struktur gegen den Ball, ja, Magdeburg war wirklich nicht schlecht und hatte so seine Chancen und trotzdem, die Defensive ist wirklich brutal gut bei Paderborn. Du hast mit Schalke natürlich da den Primus in allen Zahlen, aber da dicht gefolgt ist halt Paderborn. Die Defensive brilliert mit erst 10 Gegentoren, das ist die zweitbeste Abwehr der Liga, und dann so oft mit vielleicht auch nur einem Torabstand zu gewinnen, das ist dann irgendwann auch eine Qualität. Nele, du kannst ein Lied von singen. Auf Schalke ist das ja mittlerweile auch Volkssport geworden, habe ich das Gefühl. Wie blickst du denn auf die Mannschaft, die verhindert, dass der glorreiche FC Schalke von der Tabellenspitze grüßt?
Ja, das ist eine Frechheit. Das ist ja wohl klar. Nee, ach Quatsch. Ich glaube, was Paderborn gerade in diesem Spiel sehr, sehr gut gemacht hat, das zeigt halt auch einfach, was für ein Top-Team in der zweiten Liga sie sind, dass sie nämlich eben früh zuschlagen und dann halt die Kontrolle übernehmen über dieses Spiel. Und auch wenn Magdeburg hinten, gerade hinten raus, die besseren Chancen hat und eigentlich auch das Tor mehr verdient hat oder beziehungsweise einen Punkt mehr verdient hat als Paderborn den Sieg, haben sie sich halt zu diesen 3 Punkten halt, die haben sie sich ermauert und erkämpft. Und das macht halt eben ein Spitzenteam auch aus, nämlich ein Spiel kontrollieren zu können. Und also für Magdeburg kann man eigentlich nur sagen, die bisherigen Probleme sind in diesem Spiel nochmal zum Vorschein getreten, weil das war offensiv einfach zu schwach, um Spiele zu drehen, auch gerade gegen solche Teams wie Paderborn, die ja eigentlich, wenn man ehrlich ist, nach diesem 1-0 das Fußballspielen auch komplett eingestellt haben. Also die haben komplett auf diesen Sieg gemauert und auf dieses eine Tor und auf, ja, Magdeburg wird schon nichts machen. Mhm. Und das reicht halt dann jetzt gegen den 18. für Paderborn, aber es war kein gutes Fußballspiel von Paderborn. Das war eine frühe Kontrolle, ein gutes Gegenpressing am Anfang und dann am Ende, aber auch einfach sehr viel Glück, dass Magdeburg nicht mehr aus den eigenen Chancen gemacht hat.
Ja, kurzes Wort zu Magdeburg. Ich finde, sie sind zwar 18. oder jetzt 17. Ich glaube, Tordifferenz ist gerade tatsächlich entscheidend. Auf jeden Fall nur 7 Punkte. Aber sie spielen nicht unbedingt wie ein 18. Platz, finde ich. Das hat man auch in dem Spiel gesehen. Sie haben Paderborn vor Probleme gestellt, aber sie sind halt so ineffizient wie ein Tabellenvorletzter oder Letzter. Das muss man vielleicht sagen. Und da merkt man, dass der späte Abgang von Martijn Kaas wirklich eine krasse Lücke gerissen hat. In diesem Spiel hat auch Barış Artık gelb gesperrt gefehlt. Weitere Unterschiedsspieler, der dann fehlt. Und so bringt das dann Paderborn relativ souverän zum Ende heraus. Ich finde besonders nach der Einwechslung von Castañeda, wo man sich fast gewundert hat, warum der nicht von Anfang an gespielt hat, der hat nochmal richtig Struktur und Ballsicherheit reingebracht. Und dann haben sie es zum Ende hin, finde ich, wiederum souverän über die Zeit gebracht. Und was das Spiel aber nicht abbildet, ist, dass Paderborn, glaube ich, mit Ball teilweise so unterschätzt wird. Also wenn wir auch da auf die niedrig liegenderen Zahlen gucken, sie haben den zweithöchsten XG-Wert der Liga, sie erspielen sich die zweitmeisten Großchancen, haben die meisten Torschüsse pro Spiel, Aber da sind wir bei Effizienz. Sie vergeben auch die meisten vergebenen Chancen. Also Thema fehlender Knipser, das zeigt sich bei Paderborn auch extrem, dass es vielleicht mit Marino und Tigges da vorne nicht erstklassig besetzt ist und dass das eigentlich ein Problem ist und die Struktur mit und gegen den Ball richtig gut ist, aber teilweise dann die individuelle Qualität fehlt, um da noch klarere Siege rauszuholen. Aber wenn wir über Struktur und all das reden, was nicht unbedingt was mit individueller Qualität zu tun hat, dann sind wir auch beim Trainer Ralf Kettemann. Matthias, was macht der für einen Eindruck auf dich? Ich meine, das Erbe von Lukas Kwasniok anzunehmen, war ja nun auch eigentlich undankbar, wenn man so möchte, denn man hatte schon unter Kwasniok das Gefühl, dass eigentlich alles rausgeholt wurde aus diesem Kader. Was für einen Eindruck macht der Mann auf dich?
Ja, einen sehr unaufgeregten, um es mal aus der Ferne zu skizzieren oder zu diagnostizieren, weil er wirkt nie sonderlich hektisch. Natürlich im Zuge eines Spielgeschehens kann da auch schon mal ein bisschen der Mut mit einem durchgehen, aber ich finde ihn in Summe wirklich unaufgeregt. Also so, dass er auch eine gewisse Klarheit, glaube ich, dem Team vermitteln kann, auch den Einwechselspielern heute. Das wirkte alles sehr strukturiert und ja, wir stehen unter Druck, aber wir können uns wieder Lösungen erarbeiten, also dass da auch so ein gewisses Prinzip eingekehrt ist, auf das man irgendwie dann doch wiederum setzen kann, selbst wenn es heute über viele Strecken des Spiels nicht in ihre Richtung so wirklich lief, aber er macht da auf mich einen sehr, also ich schätze das sehr, wenn jemand nicht am Spielfeldrand den Rumpelstilzchen gibt oder das Rumpelstilzchen gibt, sondern wenn er darüber über seine Ruhe auch vermittelt, das wird schon ähnlich wie Muslic bei Schalke. Da finde ich auch, dass er eine enorme Selbstgewissheit irgendwie ausstrahlt. Und sowas Ähnliches würde ich bei Kettemann auch diagnostizieren, auch wenn er natürlich einen anderen Werdegang hat. Also Muslic schon Profi-Erfahrung, Kettemann aus dem U19-Nachwuchs von Karlsruhe, aber dennoch sicherlich jemand, der da auch seine Sporen verdient hat. Und mit vor ihm Baumgart und Kwasniok waren es jetzt auch nicht die Bundesliga-Trainer per se. Ne? Also ich glaube, das ist schon so ein Schema bei Paderborn, dass sich da durchzieht, dass man erfolgsversprechenden Youngstern die Chance gibt, hier an der Stelle sich zu beweisen. Und das tun sie sehr gut. Und das tun sie nicht nur auf der Trainerposition, sondern ich habe mir auch noch mal den Kader genauer angeguckt. Also für ein Spitzenteam ist es für mich immer noch so vergleichsweise ein Team der No-Names. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber absolut. Es ist tatsächlich so, dass viele der Spieler, die jetzt heute auch im Kader standen oder generell im Team sind, dass die fast ausnahmslos von unterklassigeren Teams kommen oder eben Zweitvertretungen und nicht per se viel Profi-Erfahrung mitbringen, sondern ganz im Gegenteil. Und auch heute war auf der Ersatzbank oder waren nur Michel und Betzner älter als 21 und auch in der Startelf waren vier Stück 21 oder jünger. Und selbst die Erfahrenen kommen eben eher mit einer Regionalliga-Sozialisation nach Paderborn. Also auch da greift erstaunlich viel ineinander, das muss ich echt sagen, da gilt es den Hut davor zu ziehen, wie sehr die es schaffen, Leute gut zu scouten und an der Stelle dann auch offenbar die so heranzuführen, dass sie funktionieren. Also heute zum Beispiel im Spiel, ich fand Mika Bauer schon sehr auffällig, weil er dem Spiel schon auch durch sein Pass- und Laufspiel eine gewisse Struktur gibt. Irgendwann hatte dann auch Engels so seine Momente, um die 80. Minute rum, drei in Folge, die was Gefährliches kreierten. Der Junge ist auch erst 18 und beide haben berühmte Papas, das noch so als Fun Fact am Rande mit dem ehemaligen Handballkapitän Bauer und eben mit Daniel Farke im Fall von Engels. Also bei Paderborn bin ich echt fasziniert, muss ich sagen, und auch schon fast ein bisschen neidisch, weil die es einfach verstehen, aus den Gegebenheiten das Maximum rauszuholen, finde ich.
Ja, ein erstklassiger Unterbau, der dann hervorragendes Trainer- und Spielerscouting irgendwie hervorbringt. Also man kann die Reihe weiter runtergehen, ob das dann auch beispielsweise in dem Spiel ein Jonas Sticker ist, oder Sticker wird er, glaube ich, ausgesprochen, der von Viktoria Köln kam aus der dritten Liga und dann in der zweiten Halbzeit die linke Seite so viel besser zugemacht hat als der Spieler, der das davor getan hat. Also auch da erstklassig eingesetzt wird und eingestellt wird von Ralf Kettemann, der es schafft. Also ich finde, der Paderborner Kader zeichnet sich durch No-Names aus. Und das ist aber in dem Sinne auch positiv, weil keiner sich zu wichtig nimmt und keiner aus dem System sprengt, sondern alle ordnen sich unter. Und das ist auch ein Kader, also Lucien Favre müsste eigentlich das Herz aufgehen, denn das ist ein Kader der Polyvalenz. Jeder Spieler kann gefühlt 8 Positionen spielen. Das ist völlig verrückt. Und daraus ergibt sich eine extreme Flexibilität. Jeder Spieler kann irgendwo auftauchen, irgendwo auffüllen und man kann das je nach Gegner auch gegen den Ball anders anordnen. Und dann ist es auch vollkommen okay, dass pro Saison eigentlich ein vermeintlicher Unterschiedsspieler, in diesem Jahr könnte es beispielsweise Philipp Bilbia werden, dann aus dem Kader wechselt, rausgeht und dann wird der nächste hinterhergeschoben, den man schon irgendwie seit 3 Jahren sich in der dritten Liga scoutet. Also auch letztes Jahr, sie haben Aaron Zehnter verloren, sie haben Ilias Ansa verloren. In den letzten Jahren sind Spieler gegangen wie Chris Führich, Ron Schallenberg, Justwan, Sven Michel, Florian Muslia. Also die Liste ist lang. Das sind nie die 10 Millionen Abgänge, aber schon Abgänge, die Paderborn wehtun und dann wiederum doch nicht, weil sie dann doch nachschieben. Und ich dachte mir, wir versuchen immer so ein bisschen am Ende der Segmente zu beantworten, ist das denn jetzt nachhaltig oder ist das eine reine Momentaufnahme nach einem Saisondrittel? Und bei Paderborn muss ich sagen, das wirkt sehr nachhaltig. Die haben einen unaufgeregten Trainer, der mit 39 Jahren und keiner Zweitliga-Erfahrung selber noch Potenziale hat. Also auch der wird einen Lernprozess vollziehen, nehme ich stark an. Diese Mannschaft ist jung und kann sich weiterentwickeln. Du hast eben nicht das Gefühl, dass das von einzelnen Spielern massiv abhängt. So wie später vielleicht kommen wir zu einem KSC, wo ich das Gefühl habe, wenn Marvin Wanicek einen schlechten Tag hat, dann wird es richtig zäh. Das Gefühl habe ich bei Paderborn eben nicht. Und ob es nachhaltig Platz 1 sein wird, das sei mal dahingestellt. Aber in meinen Augen ist das Platz 3 würdig bislang oder beziehungsweise Top 3 würdig so rum und kann das auch bis zum Ende sein. Weil wie gesagt, diese Mannschaft, habe ich das Gefühl, könnte eher noch besser als schlechter werden aufgrund des jungen Alters. Kann aber natürlich sein, weil viele Spieler auch eng gestaltet werden, dass wenn man eins mal verliert, vielleicht dann auch das zweite folgt und dann kommt man in so einem Negativstrudel. Aber das glaube ich stand jetzt irgendwie nicht. Nele, wie geht's denn dir, wenn du auf Paderborn blickst?
Ich gucke tatsächlich mit ganz viel Neid da nach Paderborn, weil die natürlich auch in einem Umfeld arbeiten können, sind wir mal ganz ehrlich.
Ja, klar.
Paderborn interessiert halt in der Regel auch niemanden, wenn sie nicht so gut Fußball spielen würden. Tun sie jetzt gerade und trotzdem hat man das Gefühl, dass die da einfach in Ruhe arbeiten können. Also ich musste gerade selber nochmal nachgucken, wer denn da eigentlich die sportlichen Verantwortlichen in der zweiten, dritten Reihe sind.
Ist aber auch fair, weil selbst die sind ja so gut, dass sie ständig in die Bundesliga
genau
wechseln.
Das ist halt auch, das kommt halt auch nochmal dazu. Die haben ja erst seit Sommer haben sie also der neue Sportdirektor ist im Sommer zurück quasi gekommen nach Paderborn. Robin Trost heißt er, der war vorher beim VfB Stuttgart. Und Dominik Roll ist als Leiter der Lizenzspielerabteilung aus Düsseldorf gekommen. Also auch das sind Positionen, die ja jetzt nicht unwichtig sind, gerade für eine Sommertransferperiode. Die sind selber im Sommer erst gekommen und haben es halt trotzdem geschafft, durch die gute Vorarbeit, die natürlich die Vorgänger gemacht haben, aber da auch trotzdem weiter gut mitzuarbeiten. Und echt, so wie du eben den Kader beschrieben hast, da kann ich mir nicht vorstellen, dass sie da groß im Winter nochmal einkaufen müssen. Und das ist immer das Größte und Beste, was einem Fußballkader passieren kann. Wenn du einfach weißt, hey, wir haben ein gutes Team und es wird funktionieren und vielleicht können wir punktuell nochmal verstärken, müssen aber nicht. Und den beiden traue ich das aber auch zu, das auch komplett weiter gut durchzuziehen. Und deswegen gucke ich sehr, sehr neidisch nach Paderborn. Manchmal.
Matthias, wie ist so deine weitere Prognose für den SCP?
Komplett. Also ich reihe mich ein. Ne? Ich hatte zwar am Anfang gesagt, dass sie jetzt schwere Spiele vor der Brust haben. Hannover, Schalke, Darmstadt, Karlsruhe, Elversberg. Also allesamt Top-Teams. Dennoch, wie Nele sagte, ne? Bei Paderborn ist, glaube ich, so ein bisschen das Motto, alles kann, nichts muss. Und damit lebt sie es ja sehr ungeniert in der Liga. Sie sind jetzt immer ein Team, das, glaube ich, permanent die letzten Jahre in der oberen Tabellenhälfte abschloss. Sie haben zwar zuletzt 5-mal nur mit einem Torunterschied gewonnen, aber das machen sie immerhin. Ne? Andere würden da vielleicht irgendwo Punkte lassen, wie es heute verdientermaßen eigentlich hätte sein müssen. Aber sie sind für mich Stand jetzt so stabil, dass die, glaube ich, bis zum Schluss ein Wörtchen mitsprechen werden.
Apropos ein Wörtchen mitreden, da nehme ich doch die Abzweigung und führe zum glorreichen FC Schalke 04, der steht aktuell auf Rang 2, hat kurz eine Nacht quasi auf dem ersten Platz übernachtet. 27 Punkte sind es nach 12 Spieltagen. Nachdem die Mannschaft zwischenzeitlich 5-mal hintereinander gewann, setzte es zuletzt überraschende Niederlagen gegen den KSC, das war 1-2 in der Liga, und im Pokal 0-4 gegen Darmstadt. Da können wir vielleicht auch nochmal gleich drüber reden. Ich habe ja die beiden BeobachterInnen hier am Start. Aber nun gab es einen, wie soll es denn auch anders sein, 1-0 Sieg zu Hause gegen Elversberg. Also zurück auf Kurs, Nele, wie verlief das Spiel aus deiner Sicht gegen Elversberg?
ich hatte echt Angst vor dem Spiel, weil Elversberg kann auf Schalke ganz gut Fußball spielen, habe ich gehört. Mhm. Also man muss ehrlich gestehen, Schalke hat das im Stile einer Top-Mannschaft drunter gespielt. Ein frühes Tor, Kontrolle die ganze Zeit nicht, also besser als Paderborn, muss man an dem Punkt sagen. Kontrolle die ganze Zeit nicht abgegeben, zwar Sachen zugelassen, aber mit so einem starken Gegenpressing, dass ich wirklich gedacht habe, so, oh mein Gott, was passiert hier? Ich möchte das nicht. Ich kann mich da immer noch nicht dran gewöhnen. Wir sind jetzt am 12. Spieltag und ich bin immer noch so, eigentlich habe ich immer Angst, wenn Schalke früh ein Tor macht. Weil das heißt, die stellen sich dann hinten rein und es passiert nichts mehr. Aber so langsam kommt auch der Schalter bei mir, okay, Schalke macht ein frühes Tor und dann behält das Team trotzdem die Kontrolle. Mhm. Das ist so krass. Das macht mir persönlich sehr Spaß. Ich verstehe auch, dass viele Leute den Schalke-Fußball unter Muslic langweilig und trostlos finden. Ich habe da halt einfach emotional einen anderen Zugang zu und deswegen ist das auch okay. Es gab tatsächlich Phasen, gerade auch in der ersten Halbzeit, in der hat mir Elversberg tatsächlich fast ein Stück besser als Schalke gefallen, weil die sich ganz richtig gut in die gegnerische Hälfte vorgespielt haben. Aber es fehlte dann halt einfach die Durchschlagskraft, was auch, muss man fairerweise sagen, mit an Schalke liegt, weil die einfach defensiv so kompakt stehen wie seit Jahren nicht mehr und wirklich auch so wirklich mitarbeiten und Muslic bzw. Fans sagen oft immer, ja, das ist der Malocha-Fußball, den wir sehen wollen. Das finde ich mal gar nicht. Das finde ich tatsächlich gar nicht so. Ich habe das Gefühl, Muslic schafft es, dass jeder Spieler die Räume hat, die er braucht, um auch nach vorne und nach hinten mitarbeiten zu können. Und der schafft quasi eine ganz gute Basis, damit alles, was an, ich sag mal, diesen Soft Skills, Mentalität, dies, das, was um so eine Schalke-Mannschaft immer auch umwabert, dass das wirklich auch auf dem Platz stattfinden kann. Und das gefällt mir ganz gut. Und das, finde ich, hat man in diesem einen Spiel, also gerade in diesem Spiel gegen Elversberg auch gesehen, weil wir müssen über Mika Valentovic reden. Mhm. Der ist 17, der ist vor einem Jahr erst aus der U19 von Werder Bremen in die Knappenschmiede gewechselt. Dass die Knappenschmiede großartig ist, glaube ich, muss man nicht noch tausendmal sagen, aber
durchaus bekannt, ja.
Dass der macht halt quasi sein erstes, also das ist nicht sein erstes Bundesligaspiel, Zweitligaspiel gewesen, sondern ich bin schon im Jahr 2006.
Ruhig, ganz ruhig.
Es ist nicht sein erstes Zweitligaspiel gewesen, aber es ist sein erster Startelf-Einsatz gewesen, den er auch komplett durchgezogen hat. Also der Kommentator bei Sky war die ganze Zeit, ja, der Junge, der wird dann in der 60. ausgewechselt und so, und ich war so, nee, der ballert einfach durch. Der hat quasi das Tor auch mit vorbereitet mit seinem Einwurf. Da müssen wir gleich auch nochmal drüber reden. Erinnert mich da gerne dran. Der macht so einen Hackentrick in der, ich weiß, ich muss kurz in meine Notizen gucken, wann das war, aber der macht so einen Hackentrick, wo ich echt denke, ja, du bist 17, ackerst da auf der Seite von Schalke hoch und runter und packst dann irgendwie in der 70. noch so einen Hackentrick aus, der dann leider zu keinem Tor führt, aber zumindest den Ball mal noch wieder nach vorne kommt. Also, die linke Seite da hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ja. Und dann kommt halt auch noch ein bisschen Glück dazu, ne? Also Elversberg schafft zweimal den Ball hinter die Torlinie zu drücken, aber es sind halt beides Mal stand halt Ebnu Talib im Abseits. So, ja, mein Gott, passiert, ist doof, schade. Also alles in allem, ja, es ist, ich kann damit nicht umgehen.
Es sind ja auch wirklich sehr viele Positivgeschichten. Ich meine, die Reaktivierung gefühlt der Knappenschmiede ist ja eine der vielen Positivgeschichten. Du hast Vitali Becker, der sich auf links hinten durchgesetzt hat. Mertcan Ayhan ist mit 19 Stamm-Innenverteidiger. Jetzt hast du Valentovic, der mit 17 sein Startelf-Debüt feiert. Das kommt natürlich auch aus einer Gesamtstruktur, wo es einem wieder erlaubt, diese Spieler auch einzusetzen, weil sie nicht direkt in der schlimmsten Drucksituation liefern müssen. Das ist natürlich immer ein Nebenprodukt. Aber das ist schon, die schwarze Muslic-Magie teilweise, die da herrscht. Und er sagte selbst nach dem Spiel, das ist der vielleicht stolzeste Moment in den letzten 5 Monaten, seit ich auf Schalke bin, weil er sagte, also gegen so ein Team so aufzutreten, ist das eine, aber das andere ist auch mit den vielen Verletzten. Also Valentovic spielt ja nicht nur, weil er so gut ist, sondern weil man ja auch viel Aderlass jetzt zuletzt hatte, rein verletzungsbedingt. Und das muss man ja sagen, das zieht sich bei Schalke in der Saison auch durch. Also die haben ja zum Beispiel am ersten Spieltag Hertha überrollt. Kenan Karaman war da noch gar nicht fit, war aber gar kein Thema, weil die anderen es so gut gemacht haben. Und da zeigt sich, dass sich da eine Einheit bildet bei Schalke und Muzic einen Fußball gefunden hat, der zum einen anscheinend zum Kader passt. von Frank Baumann ja auch gut zusammengestellt mit Typen wie Timo Becker, Kartic, die dazu passen. Der aber auch, finde ich, wunderbar auch in die zweite Liga passt und der den Attributen, die es in der zweiten Liga anzunehmen gilt. Ich lese mal ein paar Zahlen vor, das ist schon krass. Man hat 7 Gegentore bislang geschluckt. Das ist die beste Abwehr der Liga. Man hat 6 Spiele zu 0 gespielt. Man ist bei den Tacklings auf Platz 1, man ist bei den zugelassenen Expected Goals auf Platz 2, da ist Paderborn, glaube ich, auf Platz 1. Bei den Balleroberungen im letzten Drittel, und das meinst du, Nele, vielleicht auch, dass man jetzt nicht mehr nur hinten drin steht und abwartet, sondern man ist ja proaktiv im Verteidigen, da ist man auch auf Platz 1, man gewinnt die zweitmeisten Kopfballduelle, zieht die zweitmeisten Sprints, zieht die zweitmeisten intensiven Läufe. Also das ist wirklich eine gut geölte Kampfmaschine mittlerweile, die sich da präsentiert. Matthias, wie blickst du darauf, auch in Bezug auf Nachhaltigkeit?
Also ich finde, das erste Spiel gegen die Hertha ist mir auch noch sehr gut vor Augen. Da war ja
mir auch.
Peter Remmert, jemand, der so aus dem Nichts kam und auch sofort mit einer hohen Intensität überzeugt hat. Für mich stellt Schalke in der Saison tatsächlich so einen guten Mix aus Leidenschaft, aber auch Leidensfähigkeit da. Ne? Also für mich ist das Team der Star. Das ist jetzt nicht, klar hast du bekanntere Spieler, aber im Endeffekt ist es doch das Kollektiv, finde ich, das sehr zu überzeugen weiß. Auch gestern gegen Elversberg, also was da an Antennen ausfahren, an Aufmerksamkeit, an Laufintensität am Start war schon sehr bemerkenswert. Und ich finde, die haben wirklich den Gegner phasenweise versucht aufzufressen. Also sobald irgendwie ein Elversberger den Ball nicht sofort weiterverarbeitet hat oder nicht sofort einen Raum gefunden hat, waren so oft 2 bis 3 Schalker um ihn herum. Also es war wirklich so, als ob sie denen die Luft zum Atmen nehmen wollten. Dabei brauchten sie die ja auch selber für ihr laufintensives Spiel. Aber das heißt, sie kommen so schnell wieder hinter den Ball. Und wenn ich mich nicht ganz verhört habe, dann hat, glaube ich, der Sky-Kommentator gemeint, dass Schalke 1,3 Sekunden braucht, bis sie in einer Umschaltsituation wieder in Formation kommen. Keine Ahnung, wie er das gemessen hat, woran er das festmacht. Aber das wäre ja der Hammer. Ja, mit 1,3 Sekunden, das ist ja gefühlt nichts. Also sehr, sehr in sich geschlossenes Team, trotz der vielen Fehlenden. Ihr habt die jungen Spieler ja auch schon angesprochen. Das ist im Moment wirklich so hervorragend, dass auch eine Klatsche wie gegen Darmstadt das Team ja offenbar gar nicht verunsichern konnte, weil auch gegen Karlsruhe war das ein verbesserter Auftritt, jetzt im Vergleich zum Pokalspiel. Und das hätten sie ja kurz vor Schluss auch tatsächlich noch gewinnen können. Ich glaube, auch Remmert war da derjenige, der die relativ gute Abschlusschance hatte, und dass sie dann in der Nachspielzeit verlieren, war eher unglücklich. Also für mich auch hier ein gefestigtes Team, das als Team eben zu überzeugen weiß, mit einem Trainer an der Seitenlinie, der auch sehr schnell, glaube ich, die richtigen Knöpfe bei den Spielern gefunden hat.
Ja, nicht nur bei den Spielern, sondern auch bei den Fans, bei den Medienvertreterinnen und Vertretern. Also ich bin da noch nicht drüber hinweg, aber was ich noch kurz an Zahlen zu dem Elversberg-Spiel auch gerade reinschieben wollte, man sieht auch an sowas wie halt Ballbesitz, also da kann man ja eigentlich theoretisch jetzt so halt was ableiten im Sinne von, ja, okay, die eine Mannschaft hat länger den Ball oder hat öfter den Ball. Elversberg hatte teilweise 68% Ballbesitz in der ersten Halbzeit und hat es trotzdem nicht geschafft, aus diesem Ballbesitz was zu machen, was auch zum Großteil daran lag, da kommen die nächsten Zahlen, dass Schalke die größere Laufleistung hatte. Also sie sind fast 5 Kilometer mehr gerannt insgesamt und halt auch einfach mehr Duelle am Boden und in der Luft gewonnen hat. Also das sind halt eben so Sachen, wo ich dann denke, okay, die Qualität war schon vorher da, aber es liegt halt an Miron Muslic und dem Umfeld, was da ja noch, da kommt ja noch viel mehr dazu, dass das halt eben jetzt auch auf dem Platz gezeigt werden kann.
Absolut. Und ich fand, dabei stand Schalke ja auch sehr hoch. Ne? Also es war jetzt nicht so nach dem Motto 1-0 Führung und dann gucken wir, dass hinten nichts anbrennt. Die standen so hoch und Elversberg hat halt im Elversberg-Stil versucht, sich rauszukombinieren und nicht so die lange Keule zu suchen. Aber dennoch, die kann ja auch mal eingestreut werden und dann musst du natürlich sehr fit sein in der Restverteidigung und die Abseitsfalle hat gut funktioniert. Du hast schon erwähnt, Nele, da gab es 2 Momente, wo es hätte ein bisschen kritisch werden können, aber es ist einfach alles aufgegangen gegen so spielstarkes Team. Also wirklich da Chapeau. Das war schon sehr stark und im Mittelfeld natürlich so einen Dauerläufer zu haben wie Elfausi, Wahnsinn. Also ordnende Hand, ne, in Kombination mit Schallenberg. Stark.
Der ist tatsächlich auch fast genau, also der ist immer der, der am meisten läuft. Mika Valentovic ist tatsächlich am zweitmeisten gelaufen in dem Spiel.
Mhm.
Aber es gibt keinen, der mehr läuft als Elfhausi. Das ist unfassbar.
Bei Schalke zumindest nicht. Ansonsten ja, muss man diese Vollmaschine Korbos aus Bielefeld nennen.
Ja, das stimmt.
Weiß ich auch nicht, was da passiert ist. Muss wahrscheinlich ständig zur Dopingkontrolle. Aber ja, zu Schalke, ich glaube, was ein Riesenpunkt ist, ist halt Momentum, weil Schalke hatte in dem Sinne, sage ich mal, Glück mit dem Spielplan. Du hast, also im Nachhinein, erstmal sah das nicht so aus mit erster Spieltag Hertha, aber es hat sich dann ja relativiert. Aber du hast in den ersten Spielen beispielsweise auch gegen Bochum gespielt, gegen Dresden gespielt, gegen Kiel, Magdeburg, Fürth, Bielefeld. Das waren deine ersten 8 Spiele. Und da hatte der Muslic-Fußball schon seine Erfolge. Und ich glaube, wenn das Klick macht, dann erstickt diese Mannschaft mit Wucht andere Gegner. Wenn das nicht Klick gemacht hätte und du keine, weil das Problem ist natürlich, es gibt insgesamt wenig systematische Lösungen mit Ball. Und dann wäre, glaube ich, diese reine Arbeit gegen den Ball irgendwann, die würde passiver werden, weil du nicht komplett dran glaubst. Aber natürlich hat Muslic die Spieler mittlerweile gefühlt am Herz gepackt, weil die wissen, das, was wir da machen, das hat Erfolg, wenn wir dem Trainer folgen. Wenn das in den ersten Spielen, glaube ich, nicht passiert wäre, dann wäre das, glaube ich, eine richtig zähe Nummer geworden. Und dann hätte ich gerne gesehen, oder es würde mich in einem Paralleluniversum interessieren, ob Schalke dann genauso marschiert wäre irgendwann. Oder ob das nicht wirklich diesen Funken braucht. Aber diesen Funken hat ja Muslic mit entzündet, weil er diese Mannschaft eben richtig gepackt hat. Und ich finde auch, er ist ein fantastischer Kommunikator. Fantastisch. Und genau das hat Schalke auch nach den letzten beiden Trainern, die da jetzt eher graue Mäuse waren, sagen wir mal so, durchaus gebraucht, dass man da jemanden wieder hat, der zum einen zwar Mannschaft und Umfeld anzündet, aber jetzt auch kein Vollclown ist. Es ist ja nicht so, dass Muslic da steht und den Hampelmann macht, sondern das hat Hand und Fuß. Und in den Momenten, wo andere wiederum ausrasten, nimmt er sich zurück und atmet durch und ist ruhig. Und das ist eine sehr schöne Balance irgendwie und passt zum Schalker Umfeld sehr, sehr gut. Und auch da Thema Nachhaltigkeit. Ich glaube, weil der Saisonstart so gelungen ist, weil man jetzt in diesem Momentum ist, würde es mich nicht wundern, wenn Schalke das mit der Wucht, die dieser Verein nun mal hat, und auch weiterhin ja mit der individuellen Klasse, denn das hast du ja anderen Teams voraus. Du hast einen Musa Sylla, du hast einen Kenan Karaman, du hast beispielsweise auch einen, vielleicht irgendwann ja nochmal so jemand wie Armin Younes, der vielleicht sogar nochmal durchkommt. Elfhausi ist ein Spieler, also gut, der kam aus der dritten Liga, aber irgendwie hat den halt Schalke bekommen und der ist auch ein Spieler, der herausragt, dass man mit der individuellen Klasse auch nochmal diesen Fünkchen, diese Prozentpunkte mehr hat, die jetzt beispielsweise ein KSC oder ähnliches nicht hat. Und deswegen glaube ich, kann das bis zum Ende reichen tatsächlich.
Ja, Muslic wirkt auch so ein bisschen wie, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert und das sogar mit einem B-Team wie gestern, nicht mit dem A-Team. Entschuldigung, der musste sein. Aber das ist wirklich bemerkenswert. Genauso, du hast vorhin die Dopingkontrolle lustigerweise angesprochen. Ich glaube, da gab es doch
das Bild.
Genau. Ja. Aus der Schalker Kabine, genau.
Wer das nicht mitbekommen hat, es gab ein Siegerjubelfoto in der Schalker Kabine und kurzerhand haben sich die Spieler den Doping-Kontrolleur dazugeholt, der da ein bisschen Wolfen mit drin steht. Sehr schöner Moment.
Ja, der sitzt vorne direkt in der Mitte neben Loris, neben einem oberkörperfreien Loris Karius.
Wer möchte das nicht?
So, was ich eben bei Paderborn angemerkt habe, war so ein bisschen hier, ein Top-Team muss auch mal Spiele dreckig und nervig gewinnen. Hier bei Schalke ist es natürlich absolut legitim, wollte ich nur mal kurz einwerfen. ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss.
So und, nämlich.
Ich würde mich wirklich sehr freuen, mit Schalke aufzusteigen. Wenn das dieses Jahr nicht klappt, dann vielleicht nächstes Jahr. Was vielleicht irgendwie noch aus diesem Kosmos interessant ist, weil ich weiß, das betrifft immer nicht so viele, aber auch was auf Vereinsseite gemacht wird. Also Christina Rühhammers ist unsere Finanzenfrau und die macht also ich liebe die. Ich möchte, dass die für immer da bleibt.
Regiert mit eiserner Hand, muss man sagen.
Wirklich, das ist wirklich, sie regiert mit eiserner Hand und sie tut es aber auch zum Wohle dieses Vereins und damit dieses Team irgendwann wieder halt in der Bundesliga aufsteigen kann. Und das ist einfach, das macht mich sehr glücklich, weil es gibt, also wenn man irgendwie so in, ich sag mal, so 2-3 Jahre zurückgeht und dann hörst du diesen Hammer, oh ja, Schalke hat 400x Millionen Schulden und
diesen Hammer, ja, meinst du?
Wir sind in der zweiten Liga, wie machen wir das nur? Ja, jetzt haben wir halt nur noch 300x Millionen Schulden, aber der Weg nach vorne ist trotzdem bereitet und das ist irgendwie, das macht mich glücklich.
Und wie du sagst, selbst wenn es nicht jetzt hochgeht, dann schafft man ja zumindest jetzt Werte, die im Sommer vielleicht einem ja auch helfen. Also dann wechselt vielleicht ein Elfhausi oder ein Vitali Becker. Das tut dann weh, bringt aber ja auch ganz nötige Einnahmen, um vielleicht dann nachhaltig wieder nachschieben zu können und noch bessere Spieler zu finden, die das System von Vučić noch besser interpretieren. Aber es gibt auch eine Welt, in der Schalke es dieses Jahr einfach packt, weil, wie gesagt, dieses Umfeld dann irgendwann ja auch eine Wucht entwickelt, die dann, wir erinnern uns an diesen komischen Schlussspurt damals unter, wie hieß er, Mike Büskens. Das hat ja auch keiner verstanden.
Wie heißt er, Mike
Büskens? Es tut mir leid, das war nicht despektierlich gemeint, das war, ich habe gekramt in meinem Kopf.
Ich verstehe es.
Das ist ja auch nicht immer ganz erklärlich, was denn so die Power von Traditionsvereinen angeht. Das muss auch nicht immer was mit Logik zu tun haben, aber wir reden jetzt quasi dann über die andere Partei in diesem Spiel, über die SV Elversberg, die in dem Fall den Kürzeren gezogen hat. Ich fand das ganz lustig, also die Begrifflichkeit, die Vincent Wagner gewählt hat, der hatte nämlich vor dem 11. Spieltag gegen Hannover, da wurde er darauf angesprochen, ob Elversberg denn jetzt schon ein Top-Team dieser zweiten Liga wäre. Und dann sagte er, also er hat ein bisschen ausgeführt mit Lehrgeldzahlen und sagte dann, aber ich meine, hallo, wir spielen auch nicht in der Mickey-Maus-Ananas-Liga. Fand ich eine fantastische Begrifflichkeit. Er meinte, das ist immer noch die zweite Bundesliga. Und die Ergebnisse zuletzt geben ihm ja schon ein Stück weit recht, denn nach dem nahezu perfekten Saisonstart und 22 Punkten aus den ersten 9 Spielen bricht Elversberg derzeit etwas ein. Ich möchte nicht schon den Teufel an die Wand malen, aber man bricht etwas ein. Es gab eine Niederlage gegen Elversberg, es gab die 0-3 Pokalniederlage gegen Hertha, einen Punkt gegen Hannover, die jetzt aktuell selber nicht so richtig geil drauf sind, und jetzt das 0-1 gegen Schalke. Und damit steht man jetzt mit 23 Punkten auf Rang 3. Matthias, du hast das Spiel, glaube ich, dir auch nochmal.
Ja, genau. Also sie haben gegen Bielefeld verloren. Du hattest gemeint, Elversberg hätte gegen Elversberg verloren, aber es war gegen Bielefeld.
Haben sie auch verloren.
Genau.
Habe ich Elversberg nochmal gesagt?
Ja.
Es tut mir leid.
Egal.
Sie haben sich selbst geschlagen, wollte ich damit eigentlich sagen. Nein, sie haben gegen Bielefeld verloren, richtig.
Wollen wir aber vielleicht noch, wir haben gar nicht gesagt, wie wir jetzt Schalke einschätzen, und Nele hat noch was zum Einwurf gesagt.
Ja, den Einwurf können wir bei Elversberg gut einbauen.
Gut, dann machen wir das. Da habe ich nämlich auch noch ein paar.
Und ich habe schon vorweggegriffen, ich habe gesagt, dass bei Schalke sehe ich großes Top-3-Potenzial.
Ich glaube, da können wir zustimmen. Also wer schon mit der nicht ganz Top-11 so leidenschaftlich, aber auch durchaus mit spielerischen Akzenten überzeugt, ich glaube, da dürfen wir uns auch darauf verlassen, dass Schalke da oben nicht so schnell loslässt.
Und ja, ich habe Matthias?
Darf ich auch was sagen dazu?
Natürlich!
Also, ich hab schon die Champions League-Pläne für 2027 mir angeguckt. Nein, Spaß. Schalke macht Schalke-Dinge und da werden sicherlich auch noch Niederlagen dazu kommen, die richtig wehtun. Anders jetzt, also die Karlsruhe-Niederlage tut wahrscheinlich in 2-3 Wochen nochmal richtig, richtig weh, wenn die Winterpause dann wirklich da ist. Alles andere als mindestens Platz 2 wäre schon enttäuschend, aber wir würden trotzdem weitermachen. Und das freut mich, diese Gewissheit. Das finde ich gut. Ich sage immer wir, ich weiß, das soll man eigentlich nicht, aber ich fühle mich so seit langem mal wieder richtig, richtig abgeholt von einem Team, einem Trainer und einem Umfeld. Und das ist schön.
Du würdest auch für Miron Music marschieren. So muss es doch sein.
Also wenn der keine Statue kriegt, ne, dann bin ich ein bisschen enttäuscht.
Abwarten. Erstmal muss Rudi Assauer da irgendwo stehen und dann können wir weitermachen. Matthias, Elversberg, wie haben sie dir in dem Spiel gefallen und was für einen Eindruck machen sie insgesamt aktuell auf dich?
Ja, die Ergebnisse stimmen jetzt zuletzt vielleicht nicht so sehr. Wir erinnern uns auch an das Spiel gegen Hannover, das du erwähnt hast, zurück. Da hatten sie meines Erachtens einen Elfmeter kurz vor Schluss gekriegt, der eine Frechheit war. Zum 2-1 dann schlussendlich für Elversberg. Dann gab es aber doch noch den Ausgleich gegen Hannover. Ich finde, sie bleiben sich treu. Ne? Auch Schalke wieder versucht, spielerische Lösungen zu finden. Und sie beschäftigen ja auch eine Mannschaft wie Schalke, die in der Hinsicht sehr, sehr hart am Mann bleibt. Aber nichtsdestotrotz, sie lassen sich von der Stimmung im Stadion nicht kirre machen. Sie versuchen immer wieder, diese Lösungen zu finden. Sie wissen, was sie können, finde ich. Und auch Vincent Wagner hat es ja so ein bisschen zu verstehen gegeben, dass sie schon auch auf Schalke an ihrem Stil festhalten und da auch erfolgreich sein wollen. Und er hatte im Nachspielinterview gleichwohl ein bisschen angemerkt, dass ja Schalke durchaus auch mal sehr viel Zeit von der Uhr genommen hat. Das meinte er aber nicht despektierlich, sondern er sagt, sie haben es halt gemacht und das, der Schiedsrichter hat es nicht unterbunden, damit ist es fein. Ne? Und wer dann eben 20 bis 30 Sekunden für einen Standard benötigt und das geht so durch und wird in der Nachspielzeit dann auch nicht zum Boomerang, fein. Also insofern, Elversberg finde ich nach wie vor sehr bemerkenswert, dass die einfach so in sich ruhen. Also sie wollen einfach mit einem leicht angepassten Spielstil, das war zuletzt in den Freunde zu lesen, aus der Horst-Steffen-Ära herausgehen. Also was heißt es im Umkehrschluss? Vincent Wagner hatte gesagt, sie wollen geduldiger am Ball sein, sie wollen den Ball länger halten, aber dennoch Dominanz ausstrahlen und im richtigen Moment durch die Lücken stoßen. Und ich denke, sie haben gestern trotz dessen, dass sie nicht so zum Zuge kamen, wie sie es hätten wahrscheinlich tun wollen, immer noch eine gewisse Dominanz ausgeübt. Also weil sie waren einfach in ihren Passstaffetten nach wie vor verhaftet, auch wenn es nicht zum Ziel führte. Aber ich glaube, dass die einfach schon wissen, gegen die allermeisten Gegner in der Liga wird es reichen. Und zwar nicht nur für einen Punkt gewinnen, sondern für drei. Deshalb würde ich die nach wie vor oben sehr stark dazu zählen, auch weil sie mit dem großen Adelass wieder die Lücken füllen konnten mit einem Condé im Mittelfeld, der mir gestern ziemlich gut gefallen hat. Ein Conte dann wiederum in der Offensive, der gesucht wird, aber auch Räume findet und technisch sehr beschlagen ist. Also ich finde, da ist wirklich ein Team am Start, das seine DNA weiterlebt, noch ein bisschen dran schraubt, sie aufs nächste Level zu heben. Und trotz der Niederlage gestern fand ich das ansehnlich, was sie gespielt haben.
Nele, ist das ein guter Zeitpunkt, um auf den Einwurf überzuleiten?
Ja, ich glaube schon. Also Vincent Wagner hat sich ein bisschen über die Entstehung dieses Siegtreffers für Schalke aufgeregt, weil Mika Valentovic den Ball quasi 8000 Meter weit ins Spielfeld schleudert, Silla den quasi verlängert und jetzt sagen wir auch mal den Torschützen fürs Schalke 1-0. Hasan Kurucay dann wirklich nur noch einschieben muss, was wirklich einfach auch schön aussah, muss man fairerweise sagen. Ich habe es mir versucht nochmal anzugucken, aber in der, also in dem, im Real-Life von Sky war es irgendwie nicht so richtig zu sehen und in der Spielzusammenfassung auch nicht. Und die Zusammenfassung von der ARD kann ich mir auch noch nicht angucken, weil ich gestern halt auch arbeiten musste und die Sachen noch nicht online sind. Anyhow, ich verstehe das, wenn das wirklich ein falscher Einwurf war. Weil das ist, glaube ich, ein Problem, was sich in der Bundesliga immer mehr einschleicht, dass es einfach sehr viele Einwürfe gibt, wo dann auch einmal doch ein Fuß halb im Spielfeld steht, wo dann kein richtiger Bogen geworfen wird, wo dann einfach solche Sachen, ne, falsche Einwürfe, wirklich, wie man das ja eigentlich in der, wenn man ehrlich ist, D- bis E-Jugend ja eigentlich lernt, wie man
nichts wurde konsequenter gepfiffen als Einwürfe in der
wirklich,
Jugend.
Wirklich, ich habe auch das Gefühl, im Jugend- und im Amateurbereich ist das Schlimmste, was einem passieren kann, wenn dir wenn dir ein Einwurf abgepfiffen wird. Und dann hast du halt irgendwie die Bundesliga, wo das teilweise echt so, ja, ein bisschen mal so gehandhabt wird. Ich müsste es mir tatsächlich jetzt noch mal genau angucken, um das auch mit unterstreichen zu können. Ich verstehe den Ärger. Wenn er da einen Punkt hat, dann ist es richtig ärgerlich für Elversberg.
Und das leitet eigentlich alles auch zu meiner Bewertung von Elversberg über, denn ich gehe in beiden von euch quasi mit. Es ist, also Elversberg will diesen Spielziel durchziehen. Das ist regelrecht Idealismus, den sie betreiben. Und das finde ich erstmal richtig geil. Ich finde das cool, dass eine Mannschaft sagt, wir wollen Fußball spielen. Das gefällt mir. Das passt auch sehr zum Standort, weil auch da, du kannst es ja ohne Druck machen. Wenn das mal nicht gelingt, steigt dir keiner aufs Dach wie bei großen Traditionsvereinen, wo der Druck drauf ist. Und das ist ihre DNA. Und das finde ich gut. Und das macht sie ja auch in der Regel erfolgreich. Es führt aber in gewissen Momenten eben auch dazu, dass vielleicht weniger Erfolg bei rumkommt, als es sein müsste. Denn bei allem spielerischen Idealismus fehlt mir manchmal, um es plakativ zu benennen, so ein Killerinstinkt. Also oder auch noch plakativer, so eine Drecksack-Mentalität. Das war im Pokalspiel gegen Hertha schon ersichtlich. Es war gegen Bielefeld ersichtlich. Es war auch jetzt wieder ersichtlich. In so einer kampfbetonten Liga kommt es manchmal eben auf eben kampfbetonte Details an. Und da sind sie mir dann teilweise, das meint Vincent Wagner, glaube ich, auch. Er nennt das manchmal schlechtes Game-Management. Im Sinne von, ja, dann jag den Ball halt mal auf die Tribüne. Dann steig mal auf den Ball. Dann verursach da nicht den Freistoß, weil du glaubst, du musst da jetzt rein, um für uns die Situation wieder zu kreieren, sondern beende die Szene einfach. Und glaube, das sind Dinge, die zum einen am jungen Kader liegen, ne? Also dass einfach die Spieler auch jung sind und diese Erfahrungen nicht machen, aber zum anderen, dass vielleicht da auch nicht der komplette Fokus im Training drauf liegt, dass sie darauf immer wieder hingewiesen werden, sondern eher die Dinge mit Ball entscheidend sind. Und ich glaube, das ist ein völlig normaler Reifeprozess auch, das muss man gar nicht überdramatisieren, aber es führt eben dazu, dass du auf der einen Seite, ne, du hast tolle XG-Werte, du hast tollen Ballbesitz, dein Spiel sieht auch meistens sehr, sehr schön aus, gar keine Frage, und trotzdem wird es Partien geben, und es passiert eben gerade, wo du damit auch so an so einen Zenit ankommst, weil die Mannschaften sich ja auch besser auf dich eingestellt bekommen und dir nicht mehr unbedingt die gleichen Räume geben, wie wir es vielleicht noch vor ein paar Wochen, Monaten oder, wenn man Horst Steffen weit zurückgeht, Jahren war. Und ich glaube, da ist es normal, dass man da nicht alles haben kann, wenn Elversberg die Spieler haben könnte, die sowohl spielerisch fantastisch sind, als auch kämpferisch top. Das kostet Geld. Und vielleicht muss man sich dann auch für eine Richtung so ein bisschen entscheiden, ob das dann für ganz oben reicht. Ich bin da eher bei Matthias und sage, das wird gegen die meisten Teams reichen. Und deswegen glaube ich, dass sie bis zum Ende ein Wörtchen mit oben mitreden werden. Ob es dann reicht, das wird, glaube ich, so eine Nummer wie im letzten Jahr oder so, wo es wirklich bis zum Ende an wirklich kleinen Prozentpunkten liegt.
Also ich will da nochmal einhaken, weil ich vorhin dieses Zitat gesucht habe, verzweifelt in meinen Aufschrieben, jetzt habe ich es gefunden. Ich glaube, dass sich da Vincent Wagner erstmal nicht aufs Abwägen verlegen will, sondern dass er weiterhin das durchziehen will, so wie sie es bislang pflegen. Er hat nämlich nach dem Spiel gesagt, dass die Spiele nur über Elversberg gehen. Also Elversberg beeinflusst, in welche Richtung sich ein Spiel entwickelt. Sie müssen gleichwohl achtsam sein angesichts der hohen Qualität in der Liga. Also die negiert er natürlich keinesfalls. Aber dennoch, glaube ich, will er dem treu bleiben, was er bislang in der Mannschaft rausgekitzelt hat. Und deshalb, glaube ich, so diese Drecksack-Momente, dreckige Siege-Momente, die wird es vielleicht jetzt nicht in der nächsten Zukunft geben. Und man hat ja auch gestern auf Schalke gesehen, dass sie immer drauf aus waren, Tempo reinzubringen. Also das, was Schalke ihnen dann sozusagen vermaledeit hat, haben sie zwei, dreimal, da hatte ich es mir notiert, par excellence umgesetzt, nämlich einmal als in der 61. Minute Kocay nach einem Luftduell vorne liegen geblieben ist. Da haben sie in vier Stationen das ganze Feld überbrückt und dann war schlussendlich der Abschluss nicht konkret im Tor dann, sondern ich glaube, der war dann drüber oder war es auch schon eine Abseitssituation. Und dann in der 73. Minute auch wieder schneller Einwurf und Conte verschafft sich mit einer Drehung Platz, versäumt aber den richtigen Moment, um auf Ebner Tulip abzulegen und der macht dann ein Tor, war auch wieder abseits. Also das heißt, immer wenn sie wussten, hier ist nicht Verschnaufen angesagt, sondern den Gegner wieder zu stressen, da waren sie da. Aber Schalke hat es halt sehr gut verstanden, ihn durch diese Rhythmuswechsel, nenne ich es jetzt mal, einfach diese Momente zu nehmen.
Ja, ich finde, was das ganz gut zusammenfasst, ist halt eben, dass Elversberg versucht hat, nach dem frühen Gegentreffer Schalke die Kontrolle zwar zu lassen und mehr zu reagieren, aber du kannst halt Schalke in so einem Spiel in Gelsenkirchen kannst du halt nicht die Kontrolle überlassen, weil sonst wirst du halt so überrannt, wie sie überrannt wurden. Und ich finde, das fasst das aus meiner Perspektive ganz gut zusammen. Die haben sich nicht komplett zurückgezogen, auch und haben selbst versucht, auch ihre Nadelstiche zu setzen, aber es hat halt einfach nicht funktioniert. Und dann musst du halt irgendwie als Trainer auch, und ich finde, Vincent Wagner ist ein sehr guter Trainer, muss man auch mal kurz sagen, musst du halt irgendwie doch gucken, ob du dein Gameplan, deinen Spielplan nicht doch nochmal umstellst und doch nochmal versuchst, nochmal neue Leute früher reinzubringen und eben zu mehr ins Agieren dann zu kommen, statt ins Reagieren.
Und auch da, dasselbe gilt wie für Ralf Kettemann. Vincent Wagner ist noch ein junger Trainer. Es ist seine erste Zweitligastation. Auch er wird vielleicht irgendwann Anpassungen vornehmen auf die zweite Liga. In zumindest gewissen Dingen pragmatischer werden. Wie gesagt, die Grundlinie finde ich ja total imponierend und möchte ich auch in dieser Liga haben. Ist super. Aber ich glaube, oft wären die ersten drei Mannschaften dann die auch manchmal ihren Matchplan ein bisschen anpassen. So. Und so war es beispielsweise auch im Pokal. Hertha hat gegen Elversberg im Pokal nicht das gespielt, was man normalerweise eigentlich spielen will. Man war etwas zurückgezogener, hat mehr auf Umschaltmomente gelauert. Aber es hat halt genau zu dem Erfolg geführt, den man wollte. Und das zeichnet dann eine Mannschaft irgendwann auch aus, glaube ich, in Phasen sowas dann zu kreieren, wo man den Gegner vielleicht sogar ein bisschen auch mit überrascht. Also das ist ja kann ja auch ein Effekt sein. So. Apropos überraschend, oder ist es eigentlich überraschend? Beziehungsweise nein, auch da müssen wir jetzt erstmal wieder abschließend sagen, wo, Matthias, du fängst gerne an, wo siehst du denn Elversberg bis zum Saisonende?
Also dadurch, dass sie einfach so herausstechen mit der Art ihres Fußballs und der in neuen Begleitumständen wieder funktioniert, glaube ich auch, dass sie bis zum Schluss oben dran sind. Ich glaube aber, dass es dann wieder nicht reichen dürfte, eben weil es vielleicht dann auch mal so dreckige Siege einzufahren gilt, die ihnen dann womöglich erstmal abhanden kommen. Also Spitzenteam, absolut. Ganz oben glaube ich dann nicht in letzter Konsequenz.
Nele, wie sieht es da bei dir aus?
Ja, Range 3 bis 5 ist absolut schaffbar für Elversberg.
Finde ich ein schönes Fazit. Dann lass uns sehr gerne weitergehen. Und wenn ihr jetzt gemerkt habt, da ist ja gar kein Redefluss, es geht ja jetzt hier irgendwie ganz komisch weiter, dann möchte ich hier volle Transparenz schaffen. Wir mussten aus Internetgründen hier einmal kurz die Aufnahme unterbrechen, aber wir haben ja bis Elversberg alles tatsächlich über die Bühne bekommen und reden jetzt über Darmstadt 98, die mit 22 Punkten auf Rang 4 stehen. Es gab ein in meinen Augen am Samstag extrem sehenswertes Spiel gegen Hannover, was sie letztendlich 3-2 gewonnen haben. Und was sich ja einreiht in eine bislang sehr stabile Saison. Erst 2 Pflichtspielniederlagen in dieser Saison. Einmal auf Schalke, einmal auf dem Betze. Man ist auch noch im Pokal vertreten. Und Matthias führt uns jetzt vielleicht so ein bisschen durch die Partie gegen Hannover. Und was man da aus dem Spiel vielleicht rauslesen kann, was auch für die allgemeine Darmstädter Saison bislang spricht. Matthias, und bitte.
Und bitte, ja. Also wir kamen sehr gut in die Saison. Ich rede jetzt auch von wir, wie Nele bei Schalke, in dem Fall aber über Darmstadt. Also die Lilien kamen sehr gut in die Partie. Aktionen über Masailer in erster Linie führten zu Torabschlüssen. Einmal Liedberg, da war es noch nicht von Erfolg gekrönt, dann schlussendlich ein paar Minuten später durch Korridor. Und dann hatte man sich auch am Anfang erstmal einen Chancenplus erspielt. Dann kam aber durch einen Freistoß oder im Anschluss an einen Freistoß Hannover zum Ausgleich und ab dann ging es so ein bisschen dahin in der ersten Halbzeit für die Lilien. Da mussten sie sehr leiden, hatten dann das 2-1 gefressen, auch durch einen verunglückten Querpass, der dann schlussendlich der Hannover, dem Hannoveraner in die Füße fiel und der sehr gut ins lange Eck abschließt. Und dann muss Hannover zwingend mit einer höheren Führung in die Pause gehen als nur mit 2-1. Da hatten die Lilien wirklich sehr, sehr viel Glück. Kam dann aber gleichwohl verbessert aus der Kabine, also sprich, das Momentum von Hannover war perdu. Darmstadt kam zum Ausgleich und hätte auch noch selber wiederum in Führung gehen können. Dann gab es eine längere Phase in Unterzahl, weil Liedberg rausging, aber sein Vertreter noch nicht bereit war und das hat dann wiederum Hannover so ein bisschen zurück ins Spiel gebracht. Und am Ende war es, offenes Visier. Beide hatten Möglichkeiten, den Lucky Punch zu setzen. Und die Lilien haben es dann schlussendlich zum Schluss mit Akiyama getan. Das war ein wichtiger Dreier, weil sonst hätte man weiterhin 19 Punkte und wäre doch so ein bisschen von diesem Spitzengruppetto am Ende sich einsortiert. Und deshalb, ja, mit 22 Punkten, 2 Niederlagen, du hast erwähnt, steht man stabil da. Man hatte zuletzt ein paar schwächere Ergebnisse, weil man zu sehr Unschieden gesammelt hat. Aber jetzt mit dem Sieg bei einer starken Hannoveraner Mannschaft hat man tatsächlich wieder bewiesen, dass man auch gegen Widerstände ankämpfen kann und eben aus so einer schlussendlich schlecht verlaufenden ersten Halbzeit die richtigen Schlüsse zieht, um wieder in der zweiten Halbzeit neu anzugreifen, ohne jetzt zwingend Einwechslungen vornehmen zu müssen, sondern hat die Formation ein bisschen verändert, aus einem 2-3-Aufbau zu einem 2-4-Aufbau gewechselt, wie Kohfeldt nach der Partie meinte, das heißt, man hatte wieder mehr Zugriff aufs Spiel. Und Hannover, das hatte auch Tietz nach dem Spiel gesagt, hat eigentlich gewusst, dass es jetzt darauf ankommt, die Sinne zu schärfen und so weiterzumachen wie in der ersten Halbzeit. Und auch was Darmstadt im Umschaltspiel an gefährlichen Situationen heraufbeschwören kann. Sie haben es allerdings nicht geregelt bekommen. Und das hat Tietz auch vor Rätsel gestellt, warum man Dinge anspricht und doch so weitermachen wollte wie in der ersten Halbzeit, aber eben mit sehr zuverlässigen Defensivaktionen. Warum das nicht aufgehen, wusste er nicht. Für Darmstadt war es gut, weil sie hatten angeblich dann oder mutmaßlich den richtigen Schlüssel gefunden. Und insofern können wir sehr, sehr, sehr zufrieden sein und in die nächste Länderspielpause gehen, weil auch nach der Länderspielpause erwarten uns wieder ein paar Hochkaräter. Aber für den Moment sind wir mit dabei bei der Musik und sehr zufriedenstellend gegen so einen starken Gegner wie gestern wieder doch zurückzukommen und 3 Punkte zu ziehen.
Generell sehr spannend, dass es jetzt bis zum Ende der Hinrunde sehr viele direkte Duelle oben geben wird. Tatsächlich Hertha mittlerweile raus aus der Nummer. Tatsächlich war jetzt Lautern das letzte Spiel von oben, wenn man so möchte. Das wird sicherlich auch noch sehr viel Einfluss dann auf die weiteren, auf den weiteren Hinrundenverlauf haben, weil sich ja zwangsläufig auch noch Punkte dann ja gegenseitig weggenommen werden. Nele, wie hat dir denn Darmstadt in dem Spiel gefallen und was für einen Eindruck machen sie denn generell für dich in dieser Saison?
Oh, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage.
Ich bin ganz froh.
Darmstadt hatte schon den besseren Start in eine dann im Nachhinein doch sehr wilde Partie, muss man ehrlich gestehen. Irgendwie du hast es eben schön gesagt, Matthias, der zweite Konter hat irgendwie das Spiel dann direkt mal in Richtung Darmstadt gekippt. Dass sie überhaupt solche Konter laufen können, das liegt halt an 96 und an dem hohen Gegenpressing. Ich habe mir oft bei dem Spiel gedacht, so hey, eigentlich ist Hannover da und eigentlich macht Hannover viele Sachen sehr richtig. Das Schalke-Spiel ist jetzt, also das Spiel von Schalke in Hannover ist jetzt auch noch nicht so lange her. Da habe ich viele Sachen gesehen, die ich jetzt die ganze Saison über auch bei 96 sehe, die mir eigentlich sehr gut gefallen, eigentlich. 96 hat sich von diesem frühen Gegentreff überhaupt nicht aus dem Konzept bringen lassen. Das fand ich ziemlich gut. Man hat ganz gut gesehen, dass der Spielplan trotzdem durchgezogen wurde. Nach 30 Minuten war die Partie ja auch wirklich mehr als ausgeglichen. Und bitte guckt euch diesen Führungstreffer von Udenn einmal ganz kurz an, wie er da den Ball ins obere rechte Eck schlänzt. Das ist richtig schön. Und Kolja Udenn, das klingt französisch, er ist aber Schwede, also Halbschwede. Und da haben ja 96 und Darmstadt doch ein paar Sachen gemeinsam. Wenn es um Knipser geht, da spielen Nordlichter eine große Rolle. Auch Benjamin Kellmann bei 96 kommt ja aus dem Norden, kommt aus Finnland und brennt eigentlich ein Chancenfeuerwerk ab. Und das hat 96 in der zweiten Halbzeit, gerade gegen Ende der zweiten Halbzeit, nochmal richtig gezeigt, dass sie auch Bock haben, zu Hause zu spielen und zu Hause zu gewinnen. Sie konnten es halt nicht auf den Platz bringen. Und da habe ich mir echt gedacht, so ab der 80. Minute ist 96 wieder so ein bisschen aufgewacht und war so, oh, wir haben ja ein Heimspiel. Also man hat tatsächlich ganz gut gesehen, wie Darmstadt es schafft, mit einer konsequenten Verteidigungsarbeit und konsequent den Ball nach vorne bringen, über die Ketten und die 96-Ketten auch tatsächlich zu überspielen, wie die den quasi den Raum so weggenommen haben im eigenen Stadion. Das finde ich, also muss man immer noch mal sagen. Und dann hat Darmstadt halt mit Schuhen auch einen sehr passablen Torhüter im Kasten, muss man auch ehrlich gesagt. Also muss man auch einfach anerkennen. Und am Ende auch ein bisschen mehr Spielglück, weil dieser Treffer geht nicht immer rein. So, und du hast dann halt auch in der 88. 90. kommt 96 auch nochmal zweimal irgendwie gefährlich vors Tor, dass du einfach sagen musst, ey, Darmstadt hat das richtig, richtig gut gemacht und es ist schade für 96. Was ich mir noch so gedacht habe, der Rasen sah irgendwie, also ich war nicht vor Ort, aber der Rasen sah irgendwie ganz gut aus, aber trotzdem sind echt viele Stoppfehler passiert, es wurde irgendwie in Luftlöcher getreten und Spieler sind weggerutscht, aber es ist halt auch November und da kann so ein Rasen auch mal sehr tief sein und das auch nochmal sehr, auch so ein Spiel nochmal ganz anders machen, also lass das Spiel halt in der Rückrunde dann in Darmstadt auf einem richtig schönen Rasen irgendwie dann im, was ist es dann, April, März?
Müsste April sein.
April.
Da kann das dann halt auch noch mal anders sehen. Also ne, ich will jetzt nicht, der Rasen ist nicht schuld daran, dass Darmstadt gewonnen oder 96 verloren hat. Ganz im Gegenteil. Aber das sind halt alles Faktoren, die da halt mit reinspielen. Und dann kippt halt so ein Spiel mal. Und dann hast du als Darmstadt auch einfach am Ende dir das Glück erarbeitet und gewinnst am Ende mit einem Tor in der 4. Minute der 6-minütigen Nachspielzeit.
Passt insofern, als dass der Rasen auf dem Betze in Lautern auch sehr tiefer und viele Spieler ausgerutscht sind. Also die Witterungsbedingungen, die machen gerade was mit dem Rasen. Und vielleicht profitieren da Mannschaften vorne, die eher dann in den Momenten auf Umschaltspiel setzen, als viel den Ball haben, weil das dann vielleicht ein bisschen einfach zu kontrollieren ist. Matthias?
Wobei Hannover ja tatsächlich wusste, was auf sie zukommt. Ne? Also sowohl Titz hat es vor dem Spiel gesagt, als auch danach, dass sie wussten, dass Darmstadt eben jetzt seine Stärken im Umschaltspiel hat. Im Gegensatz zur letzten Saison, sagte er. Also Darmstadt hätte in der Hinsicht eine andere Facette sich drauf geschafft. Im letzten Jahr hatte er erkannt, dass Darmstadt doch selber das Spiel sehr stark dominieren will, was sie jetzt in dem Maße punktuell tun. Also Darmstadt agiert unter Kofeld inzwischen variabler. Und Titz hatte da doch ein paar Punkte herausgestrichen schon vor dem Spiel, die sie einfach nicht abstellen konnten. Also sie sagten, Darmstadt hätte mit Lidberg und Hornby zwei sehr unterschiedliche Stürmer in vorderster Reihe, aber eben auch zwei dribbelstarke Außenspieler, die sowohl breit als auch eingerückt stehen können. Die Rede ist von Corridor und von Marseiler. Und Kohfeldt hatte vor dem Spiel auch erkannt, dass Hannover Räume anbieten wird. Und das waren maßgeblich diese Halbräume, in die Marseiler und dann auch Corridor immer wieder gestoßen sind. Und exemplarisch dann auch vom zweiten Tor, da war zwar kein Marseiler, aber da war plötzlich Hornby, der hinter drei Hannoveranern auftauchte und dann überlegt nach hinten geben konnte und Corridor schließt ab. Also das war dann schon merkwürdig, dass Hannover die Anfälligkeit erkannt hat vor dem Spiel und sie haben ja auch personell gewechselt. Ocon kam rein für Gita, um maßgeblich die Schnelligkeit von Marseiler aufzunehmen und dann auch in Schach halten zu können, aber es ging gar nicht auf. Also das heißt, da konnte eine individuelle Klasse tatsächlich dann auch nochmal zugunsten der Lilien ausschwängen oder schwingen. Und das ist schön, wenn auch hier so jemand wie Marseiler immer mehr dem Lilienspiel den Stempel aufdrücken kann. Und da hatte nämlich vor dem Spiel auch Florian Kohfeldt was ganz Interessantes gesagt, weil er eben explizit auf Marseiler eingegangen ist und gesagt hat, er hat an seiner Persönlichkeit gearbeitet, weil er hätte ihm so um den letzten Jahreswechsel rum, als Kohfeldt dann knapp 4 Monate bei den Lilien war, mal angerufen und einen 4-minütigen Monolog gehalten und ihm gesagt, wenn er an seiner Persönlichkeit nichts ändert, dann wird er eines der größten Talente sein, das unter Kohfeldt den Sprung nicht geschafft hat. Und wenn man jetzt mal sieht, was Marseiler tut und wie er auch nach hinten arbeitet. Er ist nicht immer nur in vorderster Front aufgeboten auf dem Flügel, sondern muss auch als Schienenspieler, wenn eben das System mit einer Dreierkette arbeitet, viel nach hinten arbeiten. Und das macht er sehr gut. Also hier an der Stelle vielleicht mal ein Name-Dropping. Luca Marseiler ist in der zweiten Liga angekommen und kann inzwischen auch Spiele mitprägen.
Das ist mir in dem Spiel ist mir das so krass aufgefallen. Gerade bei Darmstadt, weil ich ja dann doch Darmstadt jetzt in den letzten Wochen doch öfter gesehen habe, als mir lieb war. Der spieleröffnende Pass, der kam halt vor allem über die rechte Seite, über Corridor. Aber die Aktion nach vorne, die ging halt eben über die linke Seite, über Marseille. Und das hat mir richtig gut gefallen, da die Spielverlagerung zu sehen. Wir sind einfach auf der rechten Seite spielerisch stärker, aber wir benutzen die linke Seite auch und binden so einen Spieler gut mit ein. Und das hat mir in dem Spiel gegen 96 richtig, richtig gut gefallen.
Und das ist eine perfekte Überleitung tatsächlich, die ich nehme, weil sie mich zu meiner These und dementsprechend Frage an Matthias führt. Denn man sucht bei Darmstadt verzweifelt nach Statistiken, in denen die richtig gut, aber auch richtig schlecht sind. Alles bewegt sich in einem sehr mittleren Korridor. Den musste ich einmal bringen. Bei Expected Goals ist man auf Platz 12 beispielsweise, bei Großchancen sogar nur auf Rang 14, gleichzeitig vergibt man nur die viertwenigsten, also hohe Effizienz ist sicherlich ein Teil des Erfolgs, aber bei Ballberührung im gegnerischen Strafraum ist man auf Platz 11, bei zugelassenen Expected Goals ist man auf Platz 9, bei Ballbeoberung im letzten Drittel auf Platz 7, bei abgefangenen Ballen aber nur auf Platz 12, bei den Laufstatistiken ist man sehr im Mittelfeld der Liga und trotzdem steht man da ja, wo man steht. Und ist das vielleicht das Geheimnis, wenn wir uns beispielsweise Marseiler angucken, aber auch ein Lidberg, aber auch ein Hornberg, Marco Richter, dass es Florian Kohfeldt vor allen Dingen gelingt, ein solides defensives Gebilde zu bauen, kein perfektes, aber ein solides, und er ist vor allen Dingen seine größte Stärke als Trainer aktuell ist, taktische Situationen zu schaffen, in denen sich dann die individuelle Qualität von diesen Spielern am besten entfalten kann. Also im Sinne von, ich gebe den gewissen Raum und in dem darfst du dich dann aber frei entfalten und eigene Entscheidungen treffen. Selber entscheiden, wie du ins Dribbling gehst, selber entscheiden, wie du dich in den Raum bewegst. Aber davor, das ist vorgegeben. Oder bin ich da auf dem Holzweg?
Gute Frage. Ich glaube, das können wir nur spekulativ beantworten. Ich weiß zumindest, als ich mit Fraser Hornby gesprochen hatte, das war zugegebenermaßen im Frühjahr, aber da hatte er gesagt, weil er schon gerne nicht in vorderster Front stürmt. Also er sieht sich als mitspielenden Stürmer, der dann durchaus auch mit in die letzte Kette den Spielaufbau mitträgt. Und da hatte er gesagt, dass ihm Kohfeldt immer mit an die Hand gibt, gegen welche Gegner er sowas machen kann. Also eher aus der Zehnerposition heraus zu agieren und wann er eben vorne bleiben muss. Also er gibt ihnen offenbar schon klare Empfehlungen an die Hand, wie sie sich innerhalb des Spielsystems gegen den jeweiligen Gegner orientieren dürfen. Und ich glaube aber, dass er aus der letzten Saison sehr viel einfach mitgenommen hat, weil wir erinnern uns, er kam, es gab diese Kofeld-Tabelle, dann ging es in der Rückrunde im Rückwärtsgang gefühlt ans Tabellenende oder Richtung Tabellenende. Man war nie so richtig in Abstiegsnöten, aber auf jeden Fall ging es nicht voran. Und ich glaube, dass dann von Kofeld einfach so die Quintessenz war, wir müssen im Sommer und auch von den Verantwortlichen den Kader nicht umbauen. Wir haben eine Struktur gefunden, wir haben einen Kern gefunden, auf den gilt es aufzusetzen. Und dieser Kern muss einfach verstehen, worauf es in der zweiten Liga ankommt. Seriöse Arbeit, Konsequenz in Verteidigungsarbeit, aber auch im Torabschluss. Das passt so ein bisschen zu den Zahlen, die du genannt hast. Und wenn man einfach so eine Grundstruktur hat, die um ein paar Facetten erweitert wurde, wie ein Akiyama, der sehr, sehr ballsicher ist, der viele Pässe spiele, laufintensiv ist und jemanden wie Klefisch neben sich hat, der viel wegarbeitet, dann kann das schon mal im Übergangsspiel sehr von Hilfe sein. Und Kofeld setzt dann schon auch immer wieder gern auf einen festen Kern. Also er ist keiner, der jetzt ohne Not durchrotiert. Also deshalb auch, du hast Marco Richter erwähnt, der war gestern jetzt gar nicht am Start. Der enttäuscht bislang auch eher ein bisschen für meine Begriffe, also diese Erstliga.
Das sieht ihm so unähnlich.
Ja, du weißt, wovon ich spreche. Also das, was er selber für sich wahrscheinlich in Anspruch nimmt, ein Erstligaspieler zu sein, das kann er bislang in Darmstadt noch nicht so unter Beweis stellen. Deshalb ist er im Moment gar nicht so ein wirklich großer Faktor. Das heißt aber auch, Marseille und Corridor machen es so gut, dass es eben Richter schwer hat, reinzukommen, wenn keine Sperren oder Verletzungen am Start sind. Und diese personelle Stabilität, die tut dem Spiel der Lilien einfach gut. Also sie haben jetzt Leute wie eben die genannten Akiyama und Klefisch auf der Doppelsechs, die Vier in vorderster Front, hinten in der Innenverteidigung, mal Dreier, mal Doppelkette, also mal Vierer, mal Fünferkette, aber das funktioniert. Und deshalb, man ist schwer zu besiegen. Das ist in der zweiten Liga womöglich immer schon ein kleiner Teil des Erfolgsfaktors. Und jetzt kommen aber gleichwohl auch schwere Gegner. Ich würde jetzt schon fast vorweg nennen, dass Darmstadt für mich kein Aufstiegsfavorit ist. Also ich sehe sie als ein Team, das so im ersten Drittel mitwirken kann, aber ich glaube nicht, dass sie ein Aufstiegskandidat sind. Sie sind gefestigt, sie wissen, was sie für Lehren aus der letzten Saison mitnehmen mussten, sowohl offensiv als auch defensiv. Schuhn war da jemand, der mir kurz vor der Sommerpause gesagt hat, die Mannschaft muss einfach lernen, lernen, lernen. Und dieser Lernprozess, der scheint einfach verniedrigt worden zu sein und man hat jetzt einfach ein paar Punkte liegen lassen durch Unentschieden, aber die Siege waren in Summe überwiegend gerechtfertigt, die Niederlagen auch, aber zwischendrin hätte man auch durchaus ein bisschen mehr mit einsammeln können, als es die Remis schlussendlich hergegeben haben. Jetzt ist es, wie es ist, sie sind in einer guten Position, auch hier alles kann, nichts muss, aber ich denke, in letzter Konsequenz wird es stärkere Teams geben, die dann schlussendlich mehr Punkte aufs Konto scheffeln als Darmstadt.
Ich gehe da, glaube ich, auch mit. Also mein Bauchgefühl, wenn du mich fragst, Darmstadt 98 ist das Erste, was ich sagen möchte, Platz 5. Ich glaube, dass sie bis zum Ende oben dran sein werden, dann aber immer noch zu viel über individuelle Qualität funktioniert. Also du bist natürlich sehr abhängig davon, dass ein Liedberg beispielsweise knipst.
Und da wissen wir gar nicht, ob er bleiben wird, ne? Weil sein Vertrag, also er weckt Begehrlichkeiten. Ich glaube, der Vertrag läuft nicht aus zum Sommer, aber nichtsdestotrotz, die Linien verkünden einfach nicht mehr Vertragslaufzeiten, aber wenn es einfach so ist, er will vielleicht auch noch auf den WM-Zug aufspringen, falls sich Schweden über irgendwelche Umwege qualifizieren sollte. Er ist jetzt wieder für die Nationalmannschaft nominiert, erstmals nominiert, bislang war er immer nachnominiert. Das heißt, er ist zumindest mal auf dem Zettel und dann kann man sich anderswo natürlich vielleicht nochmal auf einem anderen Level beweisen. Wenn er den Weg gehen will und dann schon eine entsprechende Ablösesumme generiert, kann es natürlich sein, dass wir in der Rückrunde nicht mehr so einen Knipser haben, der jetzt nicht in jedem Spiel brutal auffällt, aber der einfach die Tore macht, was auch wiederum diese Expected Goals und Effizienzwerte, die du aufgeführt hast, erklären. Die sind in seiner Person sicherlich mit erklären und deshalb mal schauen, wie die Rückrunde sich dann tatsächlich gestaltet. Also ist er noch an Bord? Fein. Wenn nicht, dann viel Glück. Dann nimmt es ihm keiner übel, weil er ist einfach ein hart arbeitender Spieler auch, der nicht nur irgendwo abwartet und dann was reinmacht, sondern der auch viel mitarbeitet. Also das ist vielleicht auch noch so ein Aspekt der Arbeitsethos bei den Lilien, der ist schon sehr ausgeprägt. Also man nimmt nichts für gewiss, sondern man arbeitet dran, den Erfolg einzufahren.
Nele, was ist so deine Prognose für die Lilien bis Saisonende?
Oh, ich glaube, die können uns noch richtig überraschen. Also ich glaube, da ist Platz 3 ist auf jeden Fall drin. Würde ich mal sagen.
Also gibt es Anhaltspunkte für, absolut.
Ich glaube, sie können halt auch Teams wehtun. Das ist sowas. Vielleicht nicht über 34 Spieltage hinweg, aber Spitzenteams können sie schon auch beschäftigen. Ja.
Und wem sie wehgetan haben, sind die Hannoveraner. Die Überleitung nehme ich. Auch da haben wir den Vorteil, dass es zum direkten Duell kam und wir direkt darüber reden können. Nele, du bist ja durchaus auch mal dran an Hannover, aus verschiedensten Gründen.
Gezwungenermaßen,
so ist es, so ist es. Also hier fiel dieser Satz schon wieder, den ich so oft höre über Mannschaft von Christian Titz, dieses, sie waren eigentlich gut drin im Spiel, sie haben eigentlich ihre Aktion, aber dann kommt es zu Unnachlässigkeiten. Das sind ja mittlerweile fast schon Phrasen zum Titz-Spiel. Wie hat dir Hannover in dem Spiel gefallen und hast du das Gefühl, dass es eigentlich nur daran scheitert und ansonsten eigentlich schon sehr viel in die richtige Richtung geht, siehe auch Saisonstart?
Oh, jetzt muss ich noch mehr aufpassen, weil Weihnachten steht bald vor der Tür und sonst kann ich mich zu Hause nicht blicken lassen. nee, Quatsch. Also ja und nein. Also ich glaube, wir sind uns alle sehr einig, dass wir diesen Rausschmiss von Leitl nicht verstanden haben zu diesem Zeitpunkt. Dass jetzt Christian Titz, es war ja in Magdeburg auch wirklich es war ja nicht alles scheiße, was der gemacht hat, ganz im Gegenteil. Nee. Und das, glaube ich, ist halt in Hannover jetzt auch so ein Stück weit das Problem, diese interessante Anfangsphase, die ich vorhin so bei Darmstadt schon habe mit einfließen lassen, ne? Dieses wirklich gnadenlose Pressing, dieses hohe Anlaufen, dieses hohe Gegenstehen, das kostet Kraft. Und ich versuche gerade das Wort Spielermaterial zu umgehen.
Personal.
Das ist ein ganz furchtbares Wort. Ja, aber wenn du mit deinen Spielern das nicht so durchziehen kannst, wie der Titzball das erfordert, und der erfordert das halt nun mal, dann hast du ein Problem mit dem Kader. So, und das ist bei 96 auch nicht das Neueste, dass die Probleme mit dem Kader haben. Alles in allem, man hat ja dann auch gesehen, in der zweiten Halbzeit stand Hannover sehr, sehr tief und Darmstadt musste rennen. So, also Christian Titz ist, finde ich, ein sehr guter Trainer, der sehr gut nach Hannover passt. Und ich hoffe wirklich, dass er die Zeit und dann irgendwann auch den Kader bekommt, dass die halt aufsteigen können. Weil Hannover zeigt ja, dass es eigentlich auch geht. So. Aber es fehlt halt noch so das Letzte. Es fehlen halt noch so die letzten 5-10%, die aus dieser grauen Mausstadt-Club einen wirklich großartigen Bundesligisten macht.
Und das ist ja irgendwo verständlich, denn es gab ja den Radikalumbruch im Sommer samt neuer Spielidee und ich glaube, dann erkennt man auch erst im Pflichtspielbetrieb, die und die Zutaten fehlen uns noch. Ich finde, eigentlich hat man jetzt schon einen sehr guten Job gemacht, was man da sich rangeholt an den Spielern. Also allein Bundu ist so eine Bereicherung für diese Liga. Das kann schon richtig Spaß machen. Und wie gesagt, sie haben ja auch wunderbar begonnen. Sie haben 5 Siege zum Saisonstart geholt, aber seitdem ist halt richtig der Wurm drin. 8 Spiele seitdem, 2 Siege, 3 Unentschieden, 3 Niederlagen und auch immer abwechselnd. Also ein Tohuwabohu dahingehend. Mit Ball ist man nach wie vor richtig gut unterwegs. Man hat den höchsten XG-Wert der Liga, man erspielt sich die meisten Großchancen, hat die drittmeisten Tore, den zweithöchsten Ballbesitz, die zweitmeisten genauen Pässe und auch die meisten Ballberührungen im gegnerischen Strafraum. Also man bekommt den Ball extrem gut flüssig ins letzte Drittel. Das zeichnet ja, glaube ich, ist ja, glaube ich, die größte Stärke von Christian Titz. Das war es auch schon bei Magdeburg. Aber da sind wir dann wieder bei den Feinheiten und das zeigt sich dann so ein bisschen auch beispielsweise bei Elversberg, die zweitmeisten vergebenen Großchancen. Also man hat nicht diesen Killerinstinkt, den es bräuchte. Vielleicht hat man da auch nicht den richtigen Knipser. Also ich finde zum Beispiel Kellmann, der ist super, aber er ist nicht der Knipser. Also der macht dir dein Tor, hätte aber in jedem Spiel gefühlt eher 3 machen müssen, so in dem Dreh. Und gegen den Ball wiederum ist man zwar aufmerksam, aber auch da fehlt oft die letzte Konsequenz. Man ist Platz 17 bei Torverhinderung, also so geblockten Schüssen, diese Dinge, diese letzte Verteidigungsaktion. Da hat man auch bislang einfach extrem Nachholbedarf und ich glaube, das fasst es ganz zusammen. Und eine Personalie muss man besprechen, ohne dass es immer an einem Spieler hängt. Toyota Neul, bislang leider die drittschlechteste Quote bei parierten Bällen und Platz 14 bei verhinderten
Jetzt
Treffern.
Hängt Marc.
Jetzt häng ich.
Aber du bist wieder zu hören.
Jetzt bist du wieder da.
Oh Mann, heute ist wirklich der Wurm drin. Jetzt steht mir hier Christian Titz auf der Leitung. Ich glaube, es hackt. Nein, ich hatte gerade Nauinel Neul besprochen, falls man das noch gehört hat. Drittschlechteste Quote bei parierten Bällen und Platz 14 bei verhinderten Toren. Also es fehlt irgendwie an diesen letzten Ecken und Kanten des Spiels. Tore machen, Tore verhindern. Alles dazwischen, mega, fast erstligawürdig. Aber da vorne und ganz hinten, diese letzten Aktionen, und das passt ja auch wiederum zu Christian Tietz, denn auch das war in Magdeburg oft das Problem, da fehlen irgendwie die letzten Prozentpunkte. Und ich glaube schon, dass er in Hannover mehr Ressourcen bekommen wird, also im Sinne von nächste Transferperiode, um diese Probleme irgendwann auch personell zu lösen. Aber aktuell verhindert das, dass Hannover wirklich die Liga so dominiert, wie sie es vielleicht sogar könnten.
Ja, irgendwie sehr symptomatisch fand ich irgendwie so das Zustandekommen des 2:2 in der zweiten Halbzeit. Darmstadt kommt da irgendwie sehr engagiert aus der Kabine und die Niedersachsen stehen einfach super tief. So, habe ich ja eben schon gesagt. Aber der spieleröffnende Pass kam aus der eigenen Hälfte, der zum Tor geführt hat. Und Hornby hat fast 20 Meter, vielleicht sogar mehr Platz, wo er wirklich ohne angegriffen zu werden gehen kann. Also, und da sieht man so, finde ich, dass es war sehr, sehr symptomatisch, mit wie wenig Kontrolle und mit wie wenig Gefahr Gefahrbewusstsein 96 da agiert hat, weil von da an ist die Partie auch, also ist auch wirklich abgeflacht. Ne? Ich habe da ein bisschen vorgespult dann zwischendurch, weil es wirklich nicht mehr der Hurra-Fußball war, der es dann in der Schlussphase dann auch war. Aber das war wirklich, also das fand ich irgendwie sehr symptomatisch. Es ist nicht das erste Gegentor auf diese Art und Weise, wie 96 sich das gefangen hat. Es wird wahrscheinlich auch nicht das letzte sein. Und da einfach zu sehen, okay, wenn man einem Spieler wie Korridor, wie Hornby, die auch diese Qualität für die zweite Liga haben, wenn man die einfach laufen lässt, dann ist man auch ein bisschen selber schuld, wenn man sich so ein Gegentor so fängt. Und das sehe ich bei so Tietz-Mannschaften jetzt nicht zum ersten Mal.
Das passt auch zum ersten Saisonsieg von Hertha in Hannover, als man 3:0 gewann aus dem Nichts. Also zum einen hat man das Glück, dass Hannover in der ersten Spielhälfte nicht effizient genug ist. Und auf der anderen Seite wusste man, dass Hannover defensiv durchaus unaufmerksam sein kann, viel Raum hinter der Kette lässt und man die ganz schnöde auskontern kann. Und so gewinnt Hertha dieses Spiel völlig glanzlos, auch etwas glücklich, aber irgendwie wieder so, dass man sagt, ja, schön doof Hannover mit 3:0. So, und das hat dann bei Hertha vieles ins Rollen gebracht, aber genau das, was du sagst, Nede, fehlendes Gefahrenbewusstsein ist eine wunderbare Bezeichnung dafür, was Hannover bislang irgendwie ausmacht. Und das, wie gesagt, zieht sich bei Tietz ja seit jeher so ein bisschen durch. Und dann müssen wir darüber reden, was wir daraus irgendwie machen, ne? Denn irgendwie sind die Probleme bei Hannover, also das, was gut ist bei Hannover und das, was schlecht ist bei Hannover, das ist seit Saisonbeginn dasselbe, so. Und deswegen tue ich mich so schwer zu sagen, wo die am Ende landen. Ich kann sagen, ich könnte mir vorstellen, dass die Platz 6 werden und sich richtig ärgern, weil da richtig viel liegen gelassen wurde. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass die Platz 2 werden, weil die Dinge wirklich ineinander klicken und die dann verdientermaßen, weil sie diesen Fußball spielen, diese Liga doch noch überrollen. Ich finde das so schwer. Matthias, hast du einen Anhaltspunkt?
Ja, finde ich auch schwer. Also sie zehren ja gewissermaßen von ihrem sehr, sehr guten Saisonstart. Ne? 12 Punkte aus den ersten 4 Spielen, dann kamen jetzt nur noch 9 hinzu. Das bedeutet, bei ihnen klickt es vielleicht jetzt gerade auch so ein bisschen im Negativen im Kopf. Also sie wissen einfach, dass es schon in vielen Spielen in die Hose gegangen ist. Zweimal recht deutlich, wobei ich das Spiel gegen die Hertha auch zumindest gegen Ende verfolgt habe. Und da war Hannover nach wie vor sehr zielstrebig bis ins letzte Drittel, auch da immer noch zu Chancen gekommen, aber irgendwie, ja, geht's nicht auf. Und wenn sich das so ein bisschen verfestigt und sie nicht den richtigen Schlüssel finden, dann wird es die Saison auf jeden Fall nichts. Dennoch haben sie so ein positives Herangehen an Fußballspiel. Also gestern war es ja wirklich sehr unterhaltsam, weil beide Teams, glaube ich, die Chancen schon im Offensiven gesehen haben, gleichwohl ohne das in der Defensive jetzt zu vernachlässigen, aber irgendein Team musste dann zwangsläufig einen Fehler mehr machen als das andere. Und ja, ich bin gespannt, ob Tietz, was man ihm ja auch so ein bisschen nachgesagt hat bei Hamburg, ja, ging nicht in letzter Konsequenz in die richtige Richtung. In Magdeburg wurde der letzte Schritt sozusagen nicht gemacht, auch wenn sie zwischendurch eine ziemliche Delle hatten, als sie auch mal schon im Abstiegskampf zwischenzeitlich sich fanden. Da hat er dann wiederum die Kurve gekriegt, aber der letzte Schritt, der ist bislang von ihm so in der Form nicht gegangen worden. Und ob das jetzt in Hannover funktioniert, also im Moment tendiert man dazu zu sagen, nee, weil einfach die letzten Spiele die Ergebnisse nicht stimmen. Jetzt das nächste Spiel ist dann in Paderborn. Da wird sich weisen, was da passiert, weil Paderborn hat eine breite Brust, muss nicht zwingend das Spiel jetzt derart bestimmen, weil sie einfach wissen, wir haben ein ordentliches Polster zwischen uns, aber Hannover muss schon was Zählbares mitnehmen aus Paderborn. Und dann haben sie eine, glaube ich, ein Restprogramm, das einigermaßen ginge. Aber sie haben auch Punkte liegen lassen gegen Teams, wo man sagt, da müsste was drin sein. Also ja, im Moment ist der Trend auf jeden Fall in eine falsche Richtung ausschweifend und mal gucken, was da ist. Ich traue mir da bei Hannover echt noch gar keine Prognose für das Saisonende zu, weil es doch so diffus ist ein bisschen. Also sie können jeden erdrücken, aber sie können auch hinten immer wieder Chancen eröffnen. Und, ja, diese Balance, that's it. Finde die Balance.
Prognose Wundertüte, aber ich glaube, das muss den Verantwortlichen klar gewesen sein, dass es im ersten Jahr mit diesem Umbruch, mit dem Trainer, dessen komplexe Spielidee vielleicht auch eine Zeit braucht, es auch nicht direkt hochgehen muss. Man hat da ja eine insgesamt eher jüngere Mannschaft, alle jetzt wahrscheinlich mit längeren Verträgen, weil neu gekommen. Ich würde jetzt mal behaupten, da flippt jetzt keiner aus, wenn man in der ersten Saison unter Tietz nicht aufsteigt und das dann eher in der zweiten Saison Gestalt annimmt. Man hat ja auch viele Führungsspieler verloren, also Ron-Robert Zieler und Co. sind alle weg. Das bringt vielleicht auch manchmal was ins Wanken und dann fehlen auch die letzten Prozentpunkte an Souveränität. Nele, bist du ein bisschen konkreter in deiner Prognose oder weißt du auch nicht, wohin mit dir?
Damit ich an Weihnachten nicht rausgeschmissen werde, natürlich wird 96 Meister und steigt direkt auf.
So wie damit hast du deine ersten drei aber eigentlich schon voll.
Also. Nein, mein kleiner Bruder sagt das seit 2 Jahren. Oh, dieses Jahr. Ich weiß gar nicht, woher diese Delusionierung, was der Fußball angeht, kommt. Das liegt bei mir irgendwie in der Familie. Desillusionierung. Ich glaube, 96 ist, wenn, dann das Überraschungsteam, was auch Darmstadt noch überflügeln kann. Wenn viele Sachen zusammenfallen. Der Spielplan spielt auf jeden Fall in die Karten von 96, würde ich sagen. Also die haben dann halt dementsprechend natürlich, wenn es in Richtung Crunch-Time der Liga, so Richtung März, April, Mai geht, haben die natürlich also theoretisch, wenn das jetzt alles so bleibt, das entspanntere Restprogramm. Haben im März das Heimderby und dann halt Elversberg, Darmstadt, Paderborn, Karlsruhe und hinten raus noch Münster, Bochum, Nürnberg. Also ich glaube, wenn es ein Überraschungsaufsteiger, der halt, oder beziehungsweise ein Überraschungstop-Team kommt, was so ein bisschen Dark Horse-mäßig so ins Rennen noch eingreift, dann ist es 96, weil da jetzt nicht so wirklich jeder mit rechnet, weil da kommt auch das Thema Umfeld wieder zum Tragen. Ist jetzt nicht so, dass da jetzt mal von so ein bisschen Lokalpresse abgesehen, dass da irgendwie jeder unbedingt hinguckt, weil Hannover so geil ist. So. Also. Ja, deswegen, also ich glaube so zwischen 3 und 6 ist irgendwie alles drin. Und wenn sie Glück haben und jetzt nicht sich noch krass irgendwelche Spieler verletzen, vielleicht holen sie auch im Winter den Überspieler, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass sie da irgendwo aus der, weiß ich nicht, zweiten französischen Liga irgendwie so einen Top-Stürmer herholen, der die zweite Liga kriegst noch nicht in deinen Kopf, die zweite Liga kurz und klein schießt, würde mich nicht wundern, wenn ich ehrlich bin.
Nee, also das Scouting jetzt im Sommer war ja auch krass.
War auch solide.
Also ja, erstmal solide, es hat wirklich Erfolg gewesen und man hat ja überall gefischt, also man hat da anscheinend ja auch sehr viel umgestellt und dementsprechend, ja, man hat man ist so attraktiv als Standort, dass man so einen Spieler dann auch mal eher bekommt, vielleicht weil auch in der Bundesliga einer vom Laster fällt oder so, das kann ja passieren.
Also auch Tichler kommt jetzt nochmal aus einer Verletzung zurück. Vielleicht ist ja das dann auch für eine Doppelspitze.
Wobei der auch nochmal kein was gut Knipser tut. Ist.
Nee, aber vielleicht tun sie sich doch als Duo ganz gut. Ja, Who knows?
Ich knowe, dass wir jetzt über den KSC reden. Es ist als Moderator nicht immer ganz einfach, die Überleitung zu finden. Ich moderiere aber auch schon mal so an, ich glaube, dass wir nicht ewig über den KSC reden werden. Und das meine ich gar nicht despektierlich, sondern wenn wir darauf blicken, was jetzt auch gegen Bielefeld passiert ist, da hat man nämlich eine 0-4-Klatsche bekommen. Und man steht jetzt punktgleich mit Hannover, also mit 21 Zählern auf Rang 6. Das ist immer noch super für den KSC. Da brauchen wir gar nicht über reden, aber wir reden ja heute über das Aufstiegsrennen. Und unter der Prämisse glaube ich, da greife ich jetzt mal vorweg, wird der KSC kein richtiges Wort mitreden. Das Spiel war die komplette erste Halbzeit ausgeglichen gegen Bielefeld, doch dann brachte ein später Elfmeter und die 0-1-Führung das Verderben ins Rollen, wenn man so möchte. Nach der Halbzeitpause kurz danach ist man unaufmerksam als KSC, kassiert das 0-2 und danach gibt man sich geschlagen und kassiert da nach 60 Minuten schon das 0-4. Ein sehr gebrauchter Tag vom KSC, der nie wirklich in seinen Flow kam, sich dieses Mal auch nicht auf Wanicek verlassen konnte und dann defensiv auseinanderfiel. Und ich nehme mal meine Bewertung vorweg und konfrontiere euch quasi damit und ihr könnt dann sagen, ob ihr das seht, so seht oder nicht. Ich finde, dieses Spiel spricht irgendwie auch Bände darüber, wo man den KSC einordnen muss, denn in meinen Augen reicht es für ganz oben rein qualitativ einfach nicht. Eichner holt in meinen Augen seit Jahren alles aus diesem insgesamt wenig ambitionierten, zusammengestellten Kader heraus. Im Sommer hat man wieder Abgänge gehabt, wie Max Weiß. Kriegt dann auch einen Bernat als Ersatz, der das super macht, aber du verlierst oft eher individuelle Qualität, musst sie dann wieder aufbauen. Und wenn dieses Maximum, was Eichner aus diesem Kader rausholt, an dem Tag mal nicht da ist, zu 100%, und wenn Marvin Wanicek nicht einen guten Tag erwischt, dann gibt es in der Regel für den KSC leider keine Punkte. Und das liegt auch daran, dass der Kader quasi keine Breite hat. Also jeder Ausfall tut extrem weh. Und das ist alles grundsolide, was die machen, aber eben meist nicht mehr. Und deswegen sag ich jetzt schon mal, der KSC in meiner Welt definitiv wieder eine Mannschaft für die obere Tabellenhälfte. Und das ist wieder in Ordnung. Aber für ganz oben, Matthias,
ja,
ich sehe es nicht.
Bin ich komplett bei dir. Also diese mangelnde Konstanz, ne, die zieht sich ja wie ein roter Faden durch die bisherige Saison. Gleichwohl 21 Punkte. Insofern alles im Lot, aber sie gewinnen in der Regel ihre Heimspiele und auswärts lassen sie einfach Punkte liegen. Also, dass sie zweimal in Folge gewinnen, ich glaube, das war erst einmal der Fall in der Spielzeit. Und ich hatte mich jetzt auch mit einem Kumpel verständigt vor der Aufnahme, der Karlsruhe Fan ist, Grüße gehen raus, der auch davon sprach, dass diese riesigen Schwankungen zwischen Begeisterung gegen Schalke, der Sieg in der letzten Minute vor heimischem Publikum, gefolgt jetzt von sowas wie einem Totalausfall in Bielefeld. Das lässt schon viele Fans ein bisschen irritiert zurück und können sich da auch nicht so recht einen Reim drauf machen, wo es denn hingeht in der Saison. Ich kann auf das auch einzahlen, was du schon angedeutet hast. Im Endeffekt, der Kader war, glaube ich, am Anfang der Saison mehrmals nicht voll ausgeschöpft. Also wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, dann war der Kader oftmals ausgedünnt, was sich da niederschlug. Und sie haben ja auch tatsächlich das Faible dafür, Jugendspieler noch einzubinden, wie eben ein Ben Fahrt oder Ban Fahrt, Pinto Pedrosa oder Lagrisi. Da sind schon Jugendspieler am Start, aber die müssen natürlich auch erst reinwachsen. Das machen sie in Karlsruhe verdammt oft und verdammt gut, aber dennoch braucht es Zeit. Jetzt haben sie Verletzte, wie eben Ben Fahrt, wie Egloff, wie Jung. Förster ist dazugekommen, der ja in Darmstadt letzte Saison gespielt hat, aber der, glaube ich, auch noch nicht so recht Fuß gefasst hat, der mit seiner Erfahrung im Spiel sehr, sehr viel geben kann, mit seiner Ruhe, mit seiner Übersicht, aber er kann halt auch in Spielen komplett abtauchen. Und dann hilft er der Mannschaft überhaupt nicht. Und im Moment, glaube ich, hat er in Karlsruhe dem Spiel noch nicht so recht seinen Stempel aufdrücken können. Und ja, das ist einfach zu schwankend, zu wenig konstant, zu sehr auf Heimspiel Punkte im Moment ausgelegt. Ich glaube, da haben sie sogar Platz 1 in der Heimtabelle, aber auswärts fällt regelmäßig dann doch nicht so viel bei rum. Und es gibt wohl auch in der Karlsruher Fanszene so ein bisschen eine Diskussion, was denn mit den Neuzugängen ist und warum die denn nicht mehr zum Zug kommen. Genannt sei jetzt Opitz, der gegen Bielefeld ja schon mal gleich angedeutet hat, was er mit seiner Schnelligkeit anrichten kann. Oder auch Fukuda, der Japaner, dass die nicht so eingebunden werden, wie es wohl bestimmte Fangruppen gerne hätten. Aber ich glaube, in den Kurzzeiten, die sie im Moment eingesetzt waren, haben sie auch nicht jetzt so viel bewirkt. Also sie deuten es an, aber vielleicht bräuchten sie einfach mehr Vertrauen und mehr Zeit, um da wirklich ein Faktor zu werden. Aber das Gesamtkonstrukt KSC steht ein bisschen so auf tönernen Füßen, vielleicht würde ich so sagen. Um da wirklich ein Spitzenteam darzustellen, fehlt mir im Moment auch so ein bisschen die Fantasie. Und deshalb, glaube ich, da ist noch ein bisschen was im Argen.
Und der tönernde Fuß heißt eben Marvin Wanicek, der nun mal einer der größten Unterschiedsspieler dieser Liga ist. Und es ist vollkommen normal, dass auch er mit jetzt auch 32 Jahren vielleicht nicht jedes Spiel an sein absolutes Maximum kommt oder sich Gegner darauf auch einrichten. Also ich fand jetzt Bielefeld gegen den Ball auch echt giftig. Und die haben da die Linien echt schwer zugemacht, sodass diese Halbräume, die Wanicek will, gar nicht so oft gefunden werden konnten. Aber ja, du kannst ja vielleicht auch Rocco Simic nennen. Ich finde, diese Transfers, die wirken, also die sprechen nicht alle eine Sprache, die stehen für verschiedene Spielstile, die sind teilweise sehr spät gekommen. Du hast es gesagt, am Anfang haben die nicht mal einen 18er-Kader gestellt. Boah, also mir tut's manchmal fast leid bei Christian Eichner, weil ich den wirklich für einen fähigen Trainer halte, wirklich. Aber er muss jedes Jahr eigentlich bei neuem ansetzen, bei null oder teilweise sogar bei minus eins, weil gewisse Spieler dann gehen und der Kader sehr spät mit wenig Geld zusammengestellt wird. Und ich frage mich so ein bisschen einfach, nach wie vor, das habe ich auch mit der Saisonprognose gesagt, ich weiß nicht, wo der KSC hin will. Das strahlt für mich sportlich von der Führung her nichts aus. Ja, man bringt Projekte voran, wie es kommen ein paar mehr Jugendspieler hoch, man hat das Stadion fertig, spielt jetzt darin. Das sind gute Dinge, aber sportlich, was soll die Identität sein, wo soll es hingehen? Da fehlt mir irgendwie die Weitsicht. Und apropos Weitsicht, Nele, wie blickst du auf den KSC und was wäre dann auch deine Prognose? Wo soll es am Ende der Saison hingehen?
Ich könnte nicht weiter weg sein vom KSC, als sowohl geografisch als auch fantechnisch. Was tatsächlich mir noch irgendwie aufgefallen ist, ist, wie unterschiedlich die beiden Halbzeiten waren. Also die erste Halbzeit war ja schon, okay, dass sich beide Teams...
Solide.
Okay, also ja, beide Teams haben sich gut gegenseitig neutralisiert und es war trotzdem nicht langweilig. Das finde ich ja immer wichtig, ne? Wenn man Defensivarbeit sieht, die auch Spaß machen kann. Ich fand die beiden Dreierketten, das hat mir einfach auch ganz gut gefallen, wie die halt dann gegen den Ball zu einer Fünferkette wurde, sowohl bei Bielefeld als auch beim KSC. Das fand ich ganz schön und das hat ganz gut funktioniert, halt aber auch nur beim KSC auch nur 40 Minuten lang, wenn man ehrlich ist.
Ja.
Gut, dann kommt halt eben dieser VAR-Eingriff und dieser Elfmeter, der irgendwie das Spiel dann eröffnet. Aber wenn du dann die zweite Halbzeit siehst, da ist ja wirklich, also wie Bielefeld aus der Kabine kommt, das ist ja jetzt auch nichts Neues, dass, und jetzt haben wir wieder das böse Wort mit M, dass das ein absolutes Mentalitätsteam ist. So, und dann auch noch zu Hause. Also das weiß man nicht erst seit gestern und dem DFB-Pokal, dass Bielefeld zu Hause einfach absolut überragendes Team ist. Ich fand es wirklich erschreckend, wie Bielefeld in 4,5 Minuten Karlsruhe komplett auseinandergenommen hat. Und der KSC war immer einen Schritt zu langsam. Da wurden Bälle nicht ordentlich geklärt, sondern einfach nach vorne in die Mitte gechippt und gespielt. Und dann kann halt Handwerker einfach mal so einen Ball reinchippen und der geht dann halt einfach von Momolu, weil der halt einen Lauf hat, einfach rein. So, also die Verteidigung vom KSC in diesen 5 Minuten, in denen diese Treffer 2 und 3 für Bielefeld fallen, das war echt ein Lehrstück für die Gruselkammer. Und man muss ja auch sagen, es hätte ja auch 5:0, 6:0 ausgehen können, weil die Chancen für Bielefeld waren da. Und dann sprechen wir nochmal ganz anders hier über Karlsruhe, weil, wie gesagt, die erste Halbzeit war nicht schlecht. Und die war okay für das, was es dann am Ende ist. Und das bringt mich tatsächlich dann auch zu meinem, ich sag mal, Scharfrichterurteil. Ich glaube, der KSC muss aufpassen, dass sie nicht ganz weit abrutschen. So in die Tabellenregion 10, 11, 12, 13, wenn es so weitergeht.
Die Gefahr gibt es für ein Team wie den KSC auf jeden Fall, weil eben die individuelle Qualität nicht so da ist. Ich finde, auch in der ersten Halbzeit, du hast es angesprochen, ich fand sogar mit Ball, da gab es eine Struktur, die wollen Fußball spielen und das rechne ich Christian Eichner an. Aber die individuelle Qualität ist krass und dann auch da, Bielefeld als Aufsteiger hat einen wesentlich breiteren Kader als der KSC in meinen Augen. Die können viel besser, effektiver nachlegen. Das Einzige, was irgendwas gemacht hat mit dem KSC, war Fukuda, der so ein bisschen mit seinem Tempo was gemacht hat. Ansonsten, es tut mir leid, das reicht einfach nicht. Und dann weiß ich, also man kann es nicht am Trainer festmachen, aber es wird nicht reichen. Punkt. Und deswegen sage ich ja, ein Erfolg wäre obere Tabellenhälfte. Es ist aber auch ein Team, was auf Platz 11 enden kann. Ist ja auch schon passiert. Ich frage mich so ein bisschen, wo die lange Vision ist, aber das ist vielleicht etwas für eine andere Podcast-Episode. Deswegen lasst uns vielleicht einfach weitermachen.
Ich glaube, da würde ich noch einen kurzen Take zum Schluss machen. Und zwar hat mir auch mein Kumpel gesagt, dass wohl Eichner nach dem Spiel gegen Schalke gesagt hätte, er würde niemals seiner Mannschaft verbieten, auf Sieg zu spielen. Ne, also gegen Kaiserslautern haben sie zum Schluss verloren vor eigenem Publikum, gegen Schalke gewonnen. Also es zeigt ja auch, wenn die Chance besteht, hier einen Dreier mitzunehmen, dann sind sie gewillt, das zu tun. Dann ist vielleicht aber auch hinten manchmal nicht die nötige Kompaktheit gegeben. Und ja, gestern war dann einfach nach der Halbzeit, wie Nele sagte, die Messe schnell gelesen. Ne? Also wer so eine Spieleröffnung macht mit dem Anstoß, dass 6 Spieler nach vorne stürmen, Förster vertändelt den Ball und dann ist 1-3 und Momolu ist aber halt schneller im Kopf und auf den Beinen als alle anderen. Jo, also ne, Momolu und Kordowski, also Bielefeld hat eine Wucht, das ist schon.
Ja, aber das ist ja auch nichts Neues, oder?
Genau,
also,
nee,
also nee, ich absolut ich weiß, nicht. Also klar, hier Eva, wir lieben dich und so, ne? Aber das ist doch jetzt wirklich nichts Neues mehr. Also ich finde, Jetzt kann sich da kein Zweitligist mehr rausreden.
Nee, also deshalb, ne, dass sich da Karlsruhe so unter Druck und übertölpeln lässt, nicht nur bei dem 2-0, sondern auch vor dem 3-0 und vor dem 4-0, als sie einfach schlafen und die Ausführung des Freistoßes gar nicht antizipieren. Also es war dann um sie geschehen. So kann man es, glaube ich, stehen lassen.
Absolut, absolut. Gut, dann machen wir dieses Spiel und diesen Part zu und widmen uns dem letzten Spiel quasi der Episode und damit auch den letzten beiden Teams. Denn wir reden jetzt über Kaiserslautern gegen Hertha BSC. Ja, stimmiges Spiel da auf dem, stimmungsvolles Spiel da auf dem Betze mit einer fantastischen Choreo zu 125 Jahre FCK. Das war schon beeindruckend, Hertha-Fans, aber auswärts wie immer auch stabil. Am Ende gewinnt Hertha dieses Spiel 1-0. Ich würde mit Stefan Leitl mitgehen, der sagt, in den ersten 65 Minuten sind wir das klar bessere Team und müssen hier eigentlich das 2-3-0 machen, aber man macht es eben nicht und dadurch, und das hat er auch gesagt, gehören die letzten 25 Minuten wiederum dem FCK, der es dann aber versäumt, eine seiner Chancen zu nutzen und so gewinnt Hertha dieses Spiel. Ich bleibe dabei, wenn man einfach wirklich chronologisch vorgeht und sieht, dass Hertha dieses Spiel eigentlich früher zumachen muss, verdient mit 1-0. Und trotzdem kann man sich glücklich schätzen, dass man diese Endphase überlebt hat, auch wenn man das ja durch eigenes Zutun tut. Also Toni Leisner holt sich die 17. Platzwunde der Saison in diesem Spiel. Tjaak Ernst hat irgendwie magische Hände im Sommer bekommen und plötzlich funktionieren diese Dinge. So steht der erste FC Kaiserslautern, über den wir zuerst reden wollen, qua Tabelle mit 20 Punkten auf Rang 7. Es war ja die erste Heimniederlage der laufenden Saison und auch das dritte Ligaspiel hintereinander ohne Sieg. Matthias, wie blicken wir denn auf dieses Spiel? Wo lagen die Probleme von Lautern und was lässt sich dadurch vielleicht auch für die gesamte Saison ablesen?
Also ich denke, dass Hertha in ihren Aktionen sehr viel klarer war, sehr viel zielgerichteter Richtung Tor. Ne? Ich denke, das liegt in dem, was die Hertha einfach im Kader hat. Da können wir dann nachher drüber reden. Ich glaube auch, dass Thorsten Lieberknecht schon genau wusste, dass es drauf ankommt, irgendeine Art von Restverteidigung aufzubieten, die diesem schnellen Umschaltspiel von Hertha was entgegenstellt. Aber ich glaube, vielleicht war auch so das ganze Setting ein bisschen zu überwältigend. Also ne, das ganze Stadion war quasi am Brennen und dann nach 20 Minuten steht plötzlich 0-1 und das Stadion braucht nicht viel, um wieder Feuer zu fangen. Ich glaube, ein Lattentreffer hätte schon gereicht, um wahrscheinlich sämtliche Lebensadern auf der Pfalz wieder zum Pulsieren zu bringen. Aber schlussendlich hat es die Hertha gut gemacht und die Lauter kamen nicht so in diese, also die Offensive von ihnen war gut abgestellt, finde ich. Also ne, Toni Leisner, Man of the Match so ein bisschen, weil an ihm kam nichts vorbei. Und die Hertha hat sehr gut verstanden, die ja, Pluspunkte der Lauterer auszubremsen. Also in Britannien war selten irgendwie gefunden worden. Jolie, der über rechts normalerweise das Spiel mit kreiert und ankurbelt, war eigentlich gar nicht präsent. Dafür Haas auf der anderen Seite sehr viel mehr. Und ein Skytte, der auch so in einem Spiel schon mal einen Stempel aufdrücken kann, war auch kein Faktor. Also sie haben es in letzter Konsequenz nicht verstanden oder geschafft, im letzten Drittel, sprich im Angriffsdrittel, was zu kreieren, was die Hertha wirklich nachhaltig beschäftigt. Das war zum Schluss so, aber es war jetzt auch, korrigiert mich nicht so, dass da zwingend diese Chance im Tor sein muss.
Nö, es waren gute, brauchbare Chancen, es waren keine hundertprozentigen dabei, würde ich behaupten. So. Und das fand ich von Sören Gonter auch im TV-Kommentar auch gut gesagt. Der sagt, man hat hier nicht das komplette Gefühl, dass das hier nochmal wegbricht für Hertha. So, das Gefühl entstand nicht, auch wenn in den letzten 10 Minuten der Betze immer eine Wucht entwickelt durch die Fans. Und trotzdem wirkte das etwas kühler als sonst. Nele, was hat der FCK für dich, was für einen Eindruck hat er auf dich gemacht und wie blickst du auf die bisherige Saison?
Ich muss ganz kurz noch Tjaak Ernst einmal loben, weil ich fand, was der da teilweise weggefischt hat, war auch stabil. Und ich mag gute Torhüter. aber Kaiserslautern. Es ist einfach richtig bitter. Also trotz der Stimmung, so eine Heimniederlage zu kassieren, ich kenne das auch, das ist scheiße. Das macht keinen Spaß. man hat in diesem Spiel tatsächlich ganz gut gesehen, der Abstand zu Hertha ist tatsächlich nur minimal, aber dieses Minimale reicht halt, um dann eben nicht doch noch den Ausgleich zu schießen. Man hat es dann ja, also es gab ja dann einen Treffer, der dann vom VAR aberkannt wurde. Und ich, also ich habe die Stimmung nur übers Radio mitbekommen, aber das war krass. Also ich fand das in der Audioreportage schon sehr, sehr eindrücklich. Mhm. Es ist einfach, ich finde, man sieht bei Kaiserslautern sehr viel, was halt so ein Traditionsclub halt ausmacht. Viel Leidenschaft. Und wenn du halt einen Heimvorteil hast, dass man auch, dass die kombinativ viel in die Halbräume spielen. Das gefällt mir bei Kaiserslautern so über die Saison bisher ganz gut. Aber nach vorne fehlt halt einfach die letzte Idee und die Präzision im letzten Drittel. Und das reicht dann gegen Teams wie Hertha einfach nicht.
Ich fand auch, das Spiel hat eigentlich Lauterns größtes Problem bislang aufgezeigt, generell unter Thorsten Lieberknecht. Was passiert, wenn der Gegner sich etwas tiefer fallen lässt und sich nicht auf das so offene Spiel einlässt, was Lautern will? Weil das entscheiden sie dann über Dynamik und Wucht und Robustheit. Anders gesagt, es fehlt ein wenig der Plan B im dann statischeren Ballbesitz. Und dann kommt man, also gegen Hertha ist man quasi nicht in die Tiefe gekommen und hat dementsprechend auch nicht die Flankenposition bekommen, die man für den Pretarien haben möchte, auch weil dann zur Not schädelt halt Toni Leistner Pretarien mit aus dem Strafraum, gar kein Problem. Aber da hatte man keine Antwort drauf. Und Stefan Leitl hat das nach dem Spiel gesagt. Man hat bewusst einen anderen Ansatz gewählt, um Lautern zu überraschen und sie vor Aufgaben zu stellen. Man hat tiefer gestanden und ist deutlich mehr auf Umschaltmomente gegangen. Deswegen hat Winkler statt Krattmacher gespielt. Winkler ist schneller als Krattmacher. Deswegen hat Lukas Schuler im Mittelsturm gespielt und nicht Sebastian Gröning. Das hat viel überrascht, weil Schuler in vielen Dingen schlechter ist als Gröning, aber er ist schneller. So. Und da hat man halt die Umschaltmomente gesucht. Mit Niklas Kolbe zudem noch einen Linksverteidiger gebracht, der mit 1,96 natürlich auch zur Not nochmal helfen kann. Und das ja sehr gut gemacht hat, also Jolie aus dem Spiel zu nehmen, war in den letzten Wochen auch nicht jedem vergönnt. Und dann fragt man sich bei Kaiserslautern, was kommen soll. Und das ist, glaube ich, Matthias, du kennst Thorsten Lieberknecht sehr gut aus Darmstadt. Mhm. Statischerer Ballbesitz ist nun nicht seine Stärke.
Nee, und da hätte ich aber gedacht, dass so jemand wie Marlon Ritter durch seine Hereinnahme durchaus mal was kreieren kann. Also es hat schon gereicht, dieser eine Freistoß, den er dann Haas auflegt in den Lauf. Und dann kam eben die Situation, als Leistner auf der Linie im Flugkopfball klärt. Also das heißt, dass Marlon Ritter schon so ein ausgebufftes Schlitzohr ist, das mal, glaube ich, auch aus Ding was kreieren kann, wo es eben verfahren ist, die Situation. Deshalb habe ich das verstanden, dass er an der Stelle sicherlich irgendwie ein Ausweg aus der Situation sein soll, aber Zählbares kam dabei dann tatsächlich doch nicht bei rum. Und wir alle haben ja wahrscheinlich das Nachspielinterview mit Lieberknecht gehört. Also ich habe es bei RTL gesehen, der war kein guter Verlierer, muss man so zu sagen. Und er hatte auch jetzt gestern ein Interview, zumindest wurde es gestern veröffentlicht, auf ntv.de gegeben. Und da sprach er tatsächlich davon, dass es für ihn schon einen Lebenstraum darstellen würde durch seine eigene Biografie und in dem Wissen, was der FCK der Stadt bedeutet, die in die Bundesliga irgendwann zurückführen zu können. Und er sprach davon, den Leuten die Rückkehr in die Bundesliga zu schenken. Und ich glaube, wenn er einfach sieht, was da vor dem Spiel abgerissen wurde auf den Tribünen, dann war das für ihn einfach emotional too much. Ja, also er hat,
ich wollte gerade sagen, ja.
Für ihn war das wahrscheinlich dann einfach auch so ein bisschen, ich habe die Leute hier heute enttäuscht. Und ich glaube, das wollte er sich nicht so ganz eingestehen im ersten Moment. Und dann kam so ein Interview zustande, wie es eben jetzt endete, weil er schon manchmal eben nicht das Herz auf der Zunge trägt, ja.
Nicht alle werden es mitbekommen haben, er hat sich nach dem Spiel sehr emotional über den Videoschiedsrichter, den Videobeweis aufgeregt, sprach davon, das wäre auf der PlayStation, er möchte diese Bilder schon gar nicht mehr sehen. Es gab jetzt viele Diskussionen, Lukas Kwasniok und Eugen Polanski haben auch Dinge zum VAR gesagt und wir können sehr gerne über den Videoschiedsrichter als solchen reden, aber in dieser Situation, das abseits von Parteien, eigentlich müsste das schon der geschulte Linienrichter sehen, weil es war nicht so knapp. Wir reden nicht von dem zu langen Fußnagel, wie jetzt beispielsweise bei Union gegen Bayern, sondern es war eine klare Abseitssituation und wir können gerne drüber reden, in wie vielen Situationen das schief geht, aber ich finde, Abseits- und Torlinientechnologie, das ist doch eine gute Sache. Das ist auch eine gute Sache und da gibt es auch keinen Halbschwanger. Wenn jemand im Abseits steht, selbst wenn es knapp ist, wir können über da auch wieder Margin of Error reden, es gibt einen Toleranzbereich, ja. Aber in dem Fall hätte kein Toleranzbereich der Welt etwas anders entschieden, dann noch darüber zu reden, dass ja die Nachspielzeit war nicht lang genug und jede 50-50-Entscheidung wurde gegen uns gepfiffen. Also bei aller Liebe. Und ich glaube auch, Matthias, das kommt aus einer zu krassen Verbissenheit in dem Moment. Mhm. Fand ich auch
dünnhäutig einfach. Ja, genau. Ja, also haben wir auch in Darmstadt schon erlebt. Ich konnte ihn auch dreimal in Summe interviewen. Also er ist ein sehr, sehr sensibler Charakter. Er ist zugewandt, er ist nahbar. Also wenn man sich mit ihm, glaube ich, abseits von 90 Minuten und drumherum unterhält, dann ist er einer der wahrscheinlich gewinnendsten Charaktere im Fußballbusiness. Aber er kann dann halt manchmal nicht aus seiner Haut. Ne? Und das hat man gestern dann erlebt. Und natürlich hast du, ich habe es mir jetzt nochmal notiert, in den letzten 20 Minuten 8:0 Torschüsse, wir haben es gerade erwähnt, da waren jetzt nicht die Hochkaräter per se dabei, auch so die taktische Disziplin ist zum Schluss einfach über Bord geworfen worden, ne? Man hat dann einfach gesagt, alles nach vorne und irgendwie ab dafür. Vielleicht mal eine Personalie zu nennen, die mir gestern ganz gut gefallen hat, war Shahin, also der einfach als Übergangsspieler zwischen Defensive und Offensive sehr wichtig ist. Sowas gab es jetzt in der Form gestern im Hertha-Spiel nicht. Jemand, der an der Stelle einfach einen Ball auch mal schleppt und dadurch auch einmal Seitenverlagerung macht oder sowas. Also den fand ich zumindest schon mal sehr auffällig. Kennen wir noch letztes Jahr aus Elversberg, aber der hat sich da, glaube ich, schon sofort ein ganz gutes Standing erarbeitet in der Mannschaft. Und letzte Woche war auch, gibt ja immer diese Social-Media-Clips der Vereine, da wurde jeder, der vor die Kamera kam, gefragt, wer denn der unterschätzteste Zweitligaspieler wäre, und da hat er dann gesagt, Semih Şahin, einfach so im Vorbeigehen, ohne lang zu überlegen. Also ich denke, er kann dem Spiel der Lauter schon was geben. Die haben schon auch interessante Charaktere im Team. Also so jemand wie der Skytte, finde ich, jemand, der Marlon Ritter auf die Bank verdrängt, der hat schon was drauf und er hat ja auch wichtige Tore schon erzielt. Und wenn du Marlon Ritter bringen kannst und er die Situation annimmt, dann kann das auch nicht verkehrt sein. Aber ich glaube, in Lautern ist doch ein bisschen zu viel Drama und Emotionen im Spiel, als dass die bis zum Schluss wirklich den Erstliga-Aufstieg irgendwie klar machen oder so. Das wäre im Moment so mein Take an der Stelle.
Es ist interessant, weil es zeigt sich auch in den Spielen. Es passiert immer wieder, dass der FCK 3 oder sogar 4 Tore schießt. Aber gleichzeitig gab es auch schon 7 Spiele, wo man nur ein oder gar kein Tor erzielt hat. Also es ist oft dieses Explosionsartige, aber wenn die Explosion nicht kommt, dann kommt auch gar nichts und dann hast du keine Varianz im Spiel, auch mal durch die Mitte beispielsweise. Das erinnert mich so ein bisschen an die erste Saison von Hertha unter Paldada in der zweiten Liga. Entweder ist gar nichts gelungen oder man hat durch Tabakovic und Rehse Gegner 5:0 besiegt. Nede, du weißt auch, da hat man Schalke, glaube ich, einmal richtig hergespielt. Aber das war dann 3 Spieltage wieder nicht zu sehen, weil halt da der Knoten nicht geplatzt ist. Und für mich ist das ein Team der ersten 7, aber nicht wirklich eins der ersten 3 Plätze, um das vorwegzunehmen. Aber Nele, wie ist dein Blick darauf?
Ja, es ist, Kaiserslautern ist eine richtige Achterbahnmannschaft. Ne?
Ja.
Ich habe noch dieses 1:1 in Düsseldorf da irgendwie im Hinterkopf, wo irgendwie, was irgendwie auch völlig, völlig absurd wild war, vom ganzen, wie das ganze Spiel so war. Jetzt gegen Hertha fand ich irgendwie noch ganz interessant, dass Kaiserslautern viel mehr Ballbesitz hatte und fast 200 Pässe mehr gespielt hat als Hertha. Aber das hat, also die sind halt nicht angekommen. Und das ist, glaube ich, auch so ein Ding, was damit reinspielt. Es ist das aktivere Team, es ist das Heimteam. Die haben 16 Schüsse abgegeben, aber davon sind halt auch nur, jetzt muss ich kurz gucken, 9 aufs Tor gegangen. Also das sind dann halt einfach wieder solche Statistiken, die zeigen, okay, da ist auf jeden Fall was dahinter und da ist auf jeden Fall was da, was auch nach vorne möchte, aber das funktioniert, es reicht halt einfach nicht. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen meine Conclusio in Bezug auf Kaiserslautern. Ja, so zwischen 5 und 8, vielleicht 10, wenn es schlecht läuft, weil du hast halt Spiele wie, jetzt muss ich noch mal kurz auf die Dings gucken. Du hast ja teilweise Spiele drin, wie dieses 2:3 gegen Karlsruhe, was vom 9. Spieltag, was auch wirklich, das war auch anders wild. Und dann hast du halt aber auch einen glücklichen 1:0-Sieg im Pokal gegen Fürth und halt eben dieses 1:1 gegen Düsseldorf und jetzt diese Niederlage gegen Hertha. Also da ist halt irgendwie alles drin. Achterbahn.
Achterbahn.
Gegen Nürnberg haben sie gleichwohl im letzten oder vorletzten inzwischen Heimspiel 1-0 geführt, lange Zeit, und dann in der Nachspielzeit durch einen Elfmeter einen Ausgleich kassiert. Also da haben sie es dann auch nicht verstanden, den Sack zuzumachen, auch wenn es ein bisschen schmeichelhaft wohl war. Aber nichtsdestotrotz, sie müssen versuchen, diese Wucht des Betzenbergs irgendwie zu kultivieren und auch immer mal nach außen mitzunehmen. Ansonsten, ja, wie ich sagte, es ist ein bisschen zu viel Emotionen und vielleicht dann manchmal nicht so das der klare Verstand.
Klarer Verstand, da kriege ich keine Anleitung, Überleitung zu Hertha hin. Das geht nicht, ist unmöglich.
Vielleicht Klarheit, weil einfach die Hertha jetzt, korrigier mich, aber sie haben ja durchaus verstanden, worauf es in der zweiten Liga inzwischen ankommt. Ne? Also ich glaub, lange Zeit haben sie vorne keine Tore geschossen, jetzt kriegen sie schon lange hinten keine mehr rein. Also ich glaube, sie haben einfach die richtigen Schlüsse gezogen, aber du bist näher dran.
Nee, aber du sprichst da auf jeden Fall einen Schlüssel des Erfolgs an. Das 1-0 war jetzt der vierte Sieg in Folge, zeigt gleich der vierte in Folge ohne Gegentor. Man hat 7 der letzten 9 Spiele gewonnen, steht jetzt mit 20 Punkten auf Rang 8 und nur noch 3 Zähler hinter dem Relegationsrang, der zwischenzeitlich gefühlt schon, also es war abgeschrieben. Und die Mannschaft hat extrem Auftrieb, die Dinge klicken endlich ineinander und die Spieler entwickeln ein aktuell unerschütterlich wirkendes Selbstverständnis. Und man hat das Gefühl, man hat endlich nachhaltig, und ich setze ein Ausrufezeichen hinter nachhaltig, verstanden, was es in der zweiten Liga braucht, um die Basis für die individuellen Glanzmomente zu schaffen. Denn man hat ja die individuelle Qualität, aber die ist wirklich egal. Und das haben ja schon viele Absteiger gezeigt, wenn du nicht die Grundtugenden in der zweiten Liga annimmst, die Stefan Leitl seit seinem Amtsantritt immer wieder aufführt. Also Kampf, Leidenschaft, Wille, Einsatz. So, das ist ganz einfach. Und ja, was ist passiert? Ich kann natürlich ganz weit ausholen, aber also der Katastrophensaisonstart ist bis heute nicht so ganz erklärlich, weil nichts darauf hingedeutet hat. Denn die Rückrunde unter Stefan Leitl, als er kam, war ja wirklich mehr als solide. Und dann begann das ganze Unheil ja mit, wie gesagt, dieser Niederlage auf Schalke und ging wirklich ähnlich dramatisch schlecht weiter. Stefan Leitl führt das immer wieder auf die Verletzten zurück, wo ich sage, ja, es gab Verletzte, die haben vielleicht gewisse Dinge erklärt, sie haben aber nicht den Grad der Schlechtheit erklärt, mit der Hertha in diese Saison startet ist. Aber man muss Stefan Leitl insofern recht geben, als dann Verletzte zurückgekehrt sind, sich bei Hertha etwas verändert hat. Auch mit dann einer Systemumstellung, das war im Spiel gegen Elversberg. Da hat man dann endlich von Dreier- auf Viererkette umgestellt, hat Fabian Reese auf den Flügel gestellt, nicht mehr in den Mittelsturm, und das hat schon viele Dinge verändert. Dann ist zum Beispiel das 3-0 gegen Hannover vom Laster gefallen. Und so hat man sich erste, oft schmeichelhafte, nicht immer systematisch wirkende Siege geholt, die aber Druck genommen haben, die der Mannschaft geholfen haben, und allmählich hat sich diese Mannschaft dann daraus befreit und immer wieder so einen Sieg geholt, wo man so war, oh, also es gäbe vom Ei was nicht, aber Hauptsache erstmal Gewinn und Stabilität in die Saison bekommen. Und da muss man sagen, Stefan Leitl hat Ruhe bewiesen, Stefan Leitl hat gearbeitet, Stefan Leitl hat einen Zugang zu dieser Mannschaft gefunden, und das haben in den letzten Jahren, hat das kein Trainer nachhaltig geschafft. Und das sieht man beispielsweise an Marton Dardai. Marton Dardai war zum Beginn der Saison nicht wiederzuerkennen. Der war eine Gefahr für sich selbst. Der wurde im Heimspiel ausgebuht, wenn er am Ball war, geführt. Das war wirklich krass. Und er hat ja nun viel Kredit als Berliner, Herthaner, Dardai, so, blablabla. Und Stefan Leitl hat ihm weiter vertraut und hat irgendwann letztens gesagt, ich habe dem im persönlichen Gespräch gesagt, ich halte ihn für einen Ausnahmespieler in der zweiten Liga, ich habe Vertrauen in dich, mach weiter. Und Marton Dardai hat weitergemacht und sieht jetzt aktuell wie einer der besten Innenverteidiger dieser Liga aus. Tjaak Ernst, letzte Saison nicht gut gewesen, diese Saison der statistisch beste Torhüter dieser Liga. Und du kannst die Liste so weitergehen, und jetzt bietet, und dann kommen so Spieler zurück wie Paul Seguin, Diego Demme, die dann zusätzlich, nee, der lacht schon bei dem Namen Paul Seguin.
Paul Pinguin,
der nicht wohl gelitten ist auf Schalke, der aber unter Stefan Leitl, also ich habe auch mir damals die Zahlen auf Schalke angeguckt und war so, also Freunde, an ihm lag's nicht, aber ist egal.
Doch.
Ja, er war der einzig Schuldige. Alle anderen haben geliefert, nur Paul Seguin nicht.
Ja.
Genau. Nee, aber seit seiner Rückkehr ist er voll da. Diego Demme sieht besser aus, als er jemals aussah bei Hertha, und Stefan Leitl hat da jetzt einen Umschwung hinbekommen, der sich darin abbildet, dass man mittlerweile, er sagte diesen schönen Satz vor dem Spiel gegen Dresden, das war das letzte Spiel der englischen Woche, da hat ihn ein Journalist gefragt, ob es denn jetzt, ob er irgendeinen Bonus, irgendeine besondere Belohnung hätte, wenn man das letzte Spiel der englischen Woche auch noch gewinnt. So, man müsste das ja feiern. Und er guckt den an und sagt in seiner nüchternen, trockenen Art, die Stefan Leitl immer hat, nö. Und führt dann aber weiter aus und sagt, es muss endlich Normalität werden für uns, Spiele zu gewinnen. Und das ist so ein Satz, der klingt so banal, aber der ist bei Hertha nicht banal, weil zuletzt Siege immer gefeiert wurden wie sonst was und auch den Spielern das Alibi gegeben haben, sich darauf erstmal 3 Wochen auszuruhen und zu sagen, naja, aber wir haben ja schon bewiesen, dass wir es können. Und Stefan Leitl ist das aber egal, sondern er setzt jedes Spiel neu an und die Mannschaft folgt ihm endlich, weil sie verstanden hat. Und plötzlich sehen einige Spieler aus wie ausgewechselt. Michael Cuisance ist endlich wieder der Alte. Und interessanter Nebeneffekt, man ist so unabhängig von Fabian Reese wie noch nie. Ja, er ist ein Faktor im Hertha-Spiel. Nicht ohne Grund hat er schon ein paar Vorlagen, aber er ist längst nicht mehr der Faktor. Und das macht Hertha natürlich auch weniger ausrechenbar. Mehr Spieler treten in Verantwortung. Und dementsprechend hat man tatsächlich das Gefühl, dass Hertha, also die sind da. Ist einfach, also das fühlt sich komisch an zu sagen, man möchte diesem Frieden nie trauen bei Hertha, weil man immer das Gefühl hat, eigentlich ist es nicht nachhaltig. Aber die Zahlen, die Statistiken, die ich am Anfang vorgelesen habe, zeigen, dass da wirklich was nachhaltig geklickt hat. Und dann, wenn eine Mannschaft wie Hertha BSC mit der individuellen Qualität anfängt, die Grundtugenden in der Zweitliga abzurufen, dann ist es wirklich kein Hot-Take, dass sie unter die ersten 3 gehört. Deswegen haben sie ja so viele unter die ersten 3 getippt am Anfang der Saison. Und man läuft dem natürlich noch ein Stück weit hinterher, aber es ist greifbarer geworden. Und es fehlen ja immer noch viele Spieler. Also du hast immer noch keinen David Kufnatski beispielsweise. So.
Und damit dieser Monolog jetzt mal kurz unterbrochen wird, sage ich, fasse ich das jetzt alles nochmal zusammen. Hertha fährt den Sieg clever nach Hause. Nicht spektakulär, aber effektiv genug für die zweite Liga. So.
Und das war lange, daran war nicht zu denken, dass Hertha so einen Kampfsieg mal effizient runterspielt. Das konnten die gar nicht. So. Hertha konnte entweder Spektakel, wer alles ineinander klickt, oder sie sahen aus, als ob sie sich gerade vorm Spiel das erste Mal gesehen hätten. Und jetzt hat man so eine innere
stabile
Ruhe.
Zweitligamannschaft.
Ist das nicht verrückt? Ja, und Stefan Leitl und Hertha, das funktioniert jetzt auf einmal. Und das muss man sagen, zwischenzeitlich hatte selbst ich nicht mehr die Fantasie, dass das so sein könnte.
Ja, ich meine, Leitl ist ja auch kein Greenhorn in der Liga, ne? Er kennt die, er weiß in- und auswendig, worauf es ankommt. Er ist mit Fürth in die erste Liga aufgestiegen, mit Hannover blieb ihm jetzt der große Wurf verwehrt, aber dennoch ist er einer der wahrscheinlich gefragteren Personalien auf dem Trainerstuhl in der zweiten Liga in jedem Fall. Und deshalb kommt es jetzt vielleicht im Saisonverlauf doch nicht so unüberraschend, dass das irgendwann doch nochmal klickt. Und wenn man eben so eine Doppelsechs hat, wie Seguin und Dempsey darstellen kann und man mit Eichhorn ein sehr, sehr stabiles Talent hat, dann ist da vielleicht schon mal eine neuralgische Position auf dem Feld einfach safe.
Total.
Du weißt, auf die kannst du dich verlassen. Um die herum finden auch immer mehr Leute Vertrauen und Sicherheit. Und ich glaube, Eichhorn hat sich gestern in seinem 10. Spiel schon die 5. Gelbe abgeholt oder sowas. Also
das ist richtig.
Mit 16 auch schon mal gut im Zweikampf unterwegs oder manchmal ein bisschen drüber. Who knows? Dafür habe ich ihn zu wenig gesehen bislang, aber er macht natürlich Schlagzeilen.
Ja, also Kenneth Eichhorn ist natürlich ein Thema für sich, weil er ja auch frische 16 ist. Er durfte in der Saisonvorbereitung nicht mal die Testspiele machen, weil er dann noch 15 war.
Mhm.
Absolutes Ausnahmetalent, der eigentlich dadurch besticht, was er alles nicht macht. Denn er macht keine Leichtsinnsfehler, er auch in Fouls, also die gelben Karten kommen eher, weil er vielleicht clever mal das Foul zieht oder so, aber es ist nie jetzt überstürmisch oder ähnliches. Der ist ad hoc auf Zweitliganiveau angekommen und welche größere Auszeichnung kann es geben, als wenn dein Trainer trotz Optionen wie Seguin und Demme sagt, die Frage ist, wer spielt neben Eichhorn? Weil er instinktiv schon so viele Dinge richtig macht, das ist absurd. Bin gespannt, wie lange Hertha ihn halten kann. Aber Stand jetzt ist total ein wichtiger Punkt, Matthias. In den letzten 2 Jahren hatte Hertha kein gutes Zentrum, kein gutes Herz im Spiel quasi. Und das kriegt gerade Stefan Leitl hin. Und man sagt ja oft im Fußball, wer das Zentrum gewinnt, gewinnt das Spiel. Und Hertha gewinnt halt immer öfter das Zentrum. Und da ist tatsächlich Kenneth Eichhorn wirklich ein Faktor. Und das ist für 16 Jahre wirklich irre.
Ich habe gerade nochmal nachgesehen, da hat er die Gelbe in der 38. gekriegt und bleibt trotzdem bis zur 60. drauf. Also man traut ihm auch zu, dann so verantwortungsvoll mit der Situation umzugehen, wie es eben gilt, sie anzunehmen, die Situation. Und du hast recht, ne, der ist gerade mal 3 Monate 16, also aberwitzig. Und du hattest vorhin auch in einem Halbsatz erwähnt, dass Winkler eine Geschwindigkeit mitbringt. Den fand ich gestern auch sehr gewinnbringend. Also er hat einfach lauter einen Weg getan mit seinen Flügelläufen und hat ja dann auch, glaube ich, das Tor aufgelegt. Also sehr gut. Hat mir gefallen, wie Hertha das Spiel angegangen ist und vorausgesehen hat. Und dann auch schlussendlich knapp, aber das Spiel gezogen hat.
Ja, Stefan Leitl ist halt wirklich ein sehr guter. Also er hat sehr gute Matchpläne. Das war bloß am Anfang der Saison einfach nicht erkenntlich, weil die Mannschaft in dieses absolute Loch gefallen ist und dem nicht folgen konnte. Die waren viel zu sehr in den Köpfen mit sich selbst und dem Druck beschäftigt. Und jetzt, wo diese Basis da ist und die Spieler nicht mehr panisch in Partien gehen, sondern mit einem klaren Kopf, siehst du auch beispielsweise das Spiel gegen Elversberg, das war auch durch einen klaren Matchplan gewonnen. Das Spiel in Hannover wurde durch einen klaren Matchplan gewonnen. Und so war es jetzt eben auch in Kaiserslautern. Ich will nicht sagen, dass alles jetzt schon perfekt ist. Es gibt viele Bereiche, in denen man sich noch verbessern kann. Spiel mit Ball ist teilweise noch nicht flüssig genug. Man kommt teilweise noch nicht strukturiert genug ins letzte Drittel. Aber das sind ja die Dinge, an denen kann man arbeiten. Und das sind oft auch die letzten Dinge, an denen man arbeitet. Und da sind die anderen Grundtugenden viel wichtiger. Und das ist eingesickert. Und das ist schon eine sehr stabile Basis. Und deswegen auch da nochmal der Punkt, Hertha hat jetzt mit Lautern den letzten Gegner von oben gehabt. Ich lese mal kurz das Programm bis Hinrundenende vor. Ohne zu sagen, dass man all diese Spiele gewinnen wird, aber es ist vielleicht einfacher. Man spielt jetzt noch gegen Braunschweig, Kiel, Magdeburg, Fürth und Bielefeld. Und zu Hause gegen Bielefeld, also immerhin nicht auch vor allem. Das ist ja nochmal ein anderer Schnack, wie wir jetzt wissen.
Der letzte Spieltag, der allerletzte, ist dann allerdings auf der Alm. Da ist vielleicht dann auch schon die Messe gesungen.
Eva und ich schmieden Pläne, dass wir vielleicht dann vor Ort, ich gebrochen, dann die Podcast-Aufnahme machen, wenn Hertha dann doch noch den Aufstieg verspielt hat oder so. Mal gucken. Nein, aber will sagen,
wäre ich gern Soundgast.
Ja. Und dann kommen wir, damit ich jetzt nicht schon wieder zu lange am Stück rede. Nele, was ist denn dein Eindruck
mein
von der
Hot-Take zu Hertha?
Genau, dein Hot-Take zur Gefestigtheit der alten Dame und wo es bis Saisonende hinführen kann.
Ja, ich muss es leider, also ich bin ja, also ich würde gerne was anderes sagen, aber ich glaube, Hertha schafft es dieses Jahr wirklich. So ein bisschen der HSV-Fluch, der Hertha jetzt mit hochzieht, weil ich glaube, es wird nie wieder so, nie wieder wird es ein Zweitligateam geben, wo die Fans so sehr leiden müssen wie beim HSV. Und deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Hertha das dieses Jahr noch zieht, wie man so schön sagt.
Matthias, wie ist es mit dir und deinem Bauchgefühl?
Also Mannschaft der Stunde so ein bisschen neben Paderborn hatten wir ja schon eingangs gesagt. 12 Punkte aus den letzten 5 Spielen. Das Momentum ist auf der Seite der Hertha. Die Messages scheinen angekommen zu sein. Aber dennoch sind es auf Platz 2 immer noch 7 Punkte. Und ich glaube, Hertha will nicht Dritter werden. Also im Endeffekt gilt es, irgendwie Zweiter zu werden. Und da ist schon noch eine gehörige Distanz zu überwinden. Deshalb wird es, auch wenn es im Moment alles aufzugehen scheint, alles andere als einfach. Dennoch hatte ich vor der Saison die Hertha auch auf den Aufstiegsplatz getippt. Und ich sage, sie waren mit Paderborn und Schalke zusammen. Ja, auf jeden Fall die 3 Teams, die sind für mich im Moment diejenigen, die es mit Hannover vielleicht die 4. Also ich drücke mich gerade um eine eindeutige Aussage, aber ich glaube, Hertha wird auf jeden Fall bis zum Saisonende vorne rangerobbt sein und dann sind wir einfach mal in Hab-Acht-Stellung, was da passiert.
Und dass wir nicht einer Mannschaft gesagt haben, klarer Platz 1 für mich, jetzt schon Zweitligameister, spricht ja dafür, wie eng diese Liga ist. 6 verschiedene Tabellenführer in dieser Saison sprechen auch dafür, wie eng diese Liga ist. Also es bleibt spannend, wir werden das weiter beobachten. Und dann ist es an der Zeit, jetzt endlich aus dieser Folge zu führen. Sie ist lang genug geworden, aber es hat ja Spaß gemacht. Also an dieser Stelle, Matthias, Nele, vielen lieben Dank. Es hat großen Spaß gemacht mit euch und eurer Expertise. Ansonsten unterstützt den Podcast auf rasenfunk.de/unterstützen. Mein Name ist Maschitzki und das war diese wunderbare Folge ums Aufstiegsrennen. Tschüss!
Tschüss!
Vielen Dank!
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.